Hallo Bernd.
Hallo Philipp.
Eins, zwei, drei. Hallo liebe Zuhörer. Ach Bernd, das hat jetzt nicht geklappt. Gedankenübertragung und so. Ich weiß, ich guck gerade die ganze Zeit Fringe, die zweite Staffel, und ich dachte, da passiert auch immer so.
Ah ja, völlig abgeschwoffen heute schon gleich am Anfang. Herzlich willkommen zu Wir schweifen ab, Ausgabe 3.
Und ich habe heute eine Folge von Fringe gesehen, da ging es um Gehirnmasse und ich habe mir währenddessen ein Brötchen mit Thüringer Mett geschmiert. Das kann ich nicht empfehlen. Das war nicht gut.
Sehr gut. Ja, wir haben wieder einen ganzen Packen voller Indie-Games gespielt und weniger gespielt und viele News aus dem Bereich. Erstaunlich viel im Vergleich zu den ersten beiden Folgen.
Mit denen fangen wir auch einfach an. Außerdem werden wir später über die Indiecade reden, über die wir eigentlich beim letzten Mal reden wollten.
Genau, die du versprochen hast.
Ja, wir haben sie eigentlich beide versprochen.
Okay.
Aber manchmal versprechen wir uns halt auch.
Oh Gott, der Flachwitzer greift wieder an. In Reminiszenz an die letzte Folge, wo wir über The Binding of Isaac gesprochen haben, können wir jetzt, falls sich jemand das letzte Mal gedacht hat, oh, naja, bin nicht so überzeugt, dem Bernd hat es wohl nicht so gut gefallen, dem Philipp schon, 5 €. Jedenfalls, es gibt jetzt eine Demo. Insofern könnt ihr euch da mal kostenlos diese anschauen. Wir werden sie auch verlinken und euch selbst ein Bild machen.
Mir wurde von einem Zuhörer via Twitter zugeschickt, dass er das erste Mal in The Binding of Isaac jetzt einen Super Meat Boy zusammen habe.
Ja.
Und dann rannte Isaac da halt wirklich als Super Meat Boy rum.
Das ist natürlich cool, ja.
Also ich muss echt noch mal ein bisschen mehr Zeit in das Spiel stecken, weil also auch wenn ich es schon irgendwie mochte, ich habe das kaum gespielt in den letzten beiden Wochen. Und viele Leute, von denen ich das so mitkriege, sagen, oh, das nähert sich jetzt gerade schon der 20-Stunden-Grenze, dieses blöde Spiel.
Okay.
Also es scheint wirklich, wenn man sich da erstmal reingearbeitet hat, dann scheint es ganz schön viel Wiederspielwert zu bieten.
Naja gut, es hat natürlich schon in gewisser Weise eine ganze Menge Inhalt.
Das stimmt.
Aber ich bin nicht so der Typ, der immer wieder dieselben, in Anführungszeichen, Levels spielt, nur um massig unterschiedlichen Loot abzugreifen. Ich habe schon so Sachen wie Diablo und Titan Quest immer nur einmal gespielt, weil ich dann die Story wusste und alles war gut.
Ja. Naja, man muss schon irgendwie so einen gewissen, wie nennt man das? Eine gewisse Ader für solche Spiele haben.
Richtig.
Um die wirklich zu mögen. Ich bin da, glaube ich, auch nicht so der Typ für, aber nehme mir trotzdem jetzt einfach mal fest vor, nochmal Binding of Isaac zu spielen demnächst. Wobei ich mich immer noch frage, und da haben wir in der letzten Folge gar nicht drüber geredet, was mir im Nachhinein dann auffiel, ich verstehe nicht, wieso der keinen Gamepad-Support eingebaut hat. Weil also so vernünftig sich das auch mit Tastatur und Maus steuern lässt, per Xbox 360 Gamepad wäre das noch viel, viel cooler und da musst du irgendwie ein externes Programm benutzen, um das überhaupt machen zu können.
Tja, das weiß wohl nur der Edmund McMillan selbst.
Ja, sag uns doch mal Bescheid, Edmund McMillan,
genau.
Falls du uns hörst.
Du hörst ja
Deutsch
eh zu.
Verstehst.
Ja, dann habe ich gelesen, dass Double Fine in den nächsten Tagen 6 Ankündigungen macht. Double Fine hatten wir ja auch schon gewürdigt.
Richtig.
Eine davon ist jetzt scheinbar schon passiert. Und zwar gibt's Costume Quest mittlerweile auch für den PC.
Ja, passend zu dem bald anstehenden Halloween.
Richtig.
Und ich habe das im letzten Jahr auf PlayStation 3 gespielt.
Ich nur die Demo.
Ich fand's gut. Mir wird immer so ein bisschen vorgeworfen, ich hätte dem ja eine viel zu geringe Wertung gegeben, weil ich das damals mit 6,5 bewertet habe. Aber meine Herren, es ist nun mal einfach wahnsinnig repetitiv, wozu wir heute auch noch bei einem anderen Spiel kommen werden. Und von daher, also außer dem Endkampf vielleicht, kommt man durch die Kämpfe echt nach einiger Zeit blind durch. Da muss man noch nicht mal mehr groß auf den Bildschirm gucken. Aber trotzdem hat das Spiel wahnsinnig viel Charme und ich habe es sehr gern durchgespielt und ich habe auch sehr gern den DLC gespielt, Grubbins on Ice, der jetzt bei der PC-Version gleich dabei ist. Und von daher, wer irgendwie auf Double Fine steht oder auf den generellen Stil der Double Fine Spiele, der macht da mit dem Kauf ganz bestimmt nichts falsch. Man sollte jetzt halt nur nicht das Überspiel erwarten.
Also, du hast gesagt, du hast es sehr charmant gefunden. Das ist ungefähr auch den Eindruck, den ich von der Demo hatte. Also, es ist auf jeden Fall absolut liebevoll. Ich fand die 6.5 jetzt aber schon gerechtfertigt, weil, wie gesagt, mir persönlich war die Demo, so charmant wie sie war, dann doch irgendwie zu sehr wiederholend. Und ich war dann auch nicht gewillt, das zu kaufen. Wenn jetzt allerdings da der DLC schon drin ist, ja, aber ich spiele nicht mehr so viel am PC. Führe mich nicht in Versuchung.
Ist ja nur aber auch ein Spiel, das man ganz gut mal einfach zwischendrin immer wieder mal reinschmeißen kann.
Ja.
Was in der Demo wahrscheinlich noch nicht groß drin war, ist, dass du dann später die Kostüme ja auch benutzen musst, um irgendwie kleine Rätsel zu lösen und an bestimmten Stellen vorbeizukommen, an denen du halt nur mit einem bestimmten Kostüm vorbeikommen kannst. Das ist dann schon nochmal, das bringt immer wieder ein bisschen Abwechslung rein.
Vor allem, ich glaube, das war in der Demo nicht, die ist ja schon, das ist ja sowieso krass. Ich meine, ist das wirklich schon wieder ein Jahr her?
Ja.
Sehr abgefahren.
Es ist aber wirklich teilweise auch einfach sehr witzig. Also ich will jetzt keinen der ganz großen Comedy-Momente spoilern, aber ich habe schon mehrmals sehr laut gelacht. Auch in Situationen, wo ich es gar nicht vorher erwartet hätte, weil einfach das Spiel plötzlich total die Fourth Wall, die vierte Wand durchbricht und sozusagen völlig klar äußert, hey, ich bin ein Spiel und ich äußere mich jetzt mal über eine meiner Spielmechaniken, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das finde ich immer sehr witzig.
Ja, doch, solche Momente sind meistens ziemlich, ziemlich cool.
Witzig fanden wir beide ja auch Been There, Than That.
Richtig.
Oh Freude, es könnte sein, dass uns demnächst tatsächlich doch nochmal ein neues Ben und Dan Adventure erwarten wird. Mehr weiß man darüber noch nicht groß, aber die Entwickler haben sich wohl mal einen Abend lang im Pub getroffen, wo alle guten Ideen dieser Welt entstehen.
Und auch die nicht so guten.
Was ich schon alles für gute Ideen im Pub hatte und dann hatte ich sie am nächsten Morgen vergessen. Naja, auf jeden Fall haben sie da wohl darüber geredet, wie man ein neues Ben and Dan Spiel gelingen lassen könnte.
Ja.
Aber jetzt zunächst mal hat ihr aktuelles Projekt The Swindle, das auch sehr spannend klingt, Priorität. Dennoch, wenn die schon sagen, dass sie selber gerne ein drittes Ben and Dan Game machen würden, dann ist das ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen.
Richtig.
Und das originale dritte Ben and Dan Game, das wohl rauskommen sollte, hieß Revenge of the Balloon-Headed Mexican. Was ich auch schon mal einen sehr coolen Namen finde.
Ja.
Aber das hatte wohl noch diverse Designschwierigkeiten und deswegen haben sie es gecancelt und ja, über die haben sie sich jetzt wohl mal ein bisschen ausgetauscht.
Genau. Und das nächste hat im Moment den Codenamen So Bad.
Stimmt. Das fällt mir erst jetzt auf. Ach. Ja, ich glaube, die sind ganz lustig, die Herren formerly Zombie Cow Games und jetzt, wie heißen die denn jetzt nochmal?
Size 5 Games.
Ja.
Oder nur Size 5, kann auch sein. Nicht so erfreulich ist die Meldung, die uns von den Xenonauts-Entwicklern erreicht hat, ist jetzt vielleicht übertrieben, was ich da gelesen habe.
Die haben uns angeschrieben.
Ja, genau.
Haben gesagt, hey,
bringt das mal in euren Podcast.
PayPal ist total doof zu uns.
Ja.
Mach doch mal einen kleinen Rant.
Die Geschichte wiederholt sich. Der Minecraft-Entwickler hatte ja das Problem auch schon mal.
Ja. Und auch das Indie-Spiel Project Zomboid kann da ein Lied von singen.
Genau. Wobei ich da damals gar nichts mitgekriegt habe, aber bei Minecraft schon. Ich meine, gut, Minecraft ist ja sowieso der wohl bekannteste Indie-Titel derzeit.
Ja. Eigentlich schon fast nicht mehr Indie, ich meine,
ja.
Bei dem Geld, das Notch da inzwischen mitgemacht hat.
Ja gut, aber da könnte man jetzt lange streiten, was die Definition von Indie ist.
Ja.
Er ist nach wie vor ein unabhängiger Entwickler oder das Team ist ein unabhängiger Entwickler.
Ja, natürlich.
Insofern lassen wir das schon gelten. Natürlich. Ja, jedenfalls, was ist passiert für alle, die das nicht mitgekriegt haben? Die haben da auch ganz gut verkauft, ihr Xenonauts, was übrigens ja so ein bisschen an XCOM wohl erinnern soll.
Ein bisschen sehr sogar. Also sehr. Ich habe schon diverse Anspielberichte zu Xenonauts gelesen und alle meinten, das größte Kompliment, das man dem Spiel, so früh es in der Entwicklung auch noch sein möge, derzeit machen könne, sei, es würde sich einfach total wie XCOM anfühlen.
Okay.
Und ja, das ist für ein Spiel, das nun auch tatsächlich so ein bisschen wie XCOM sein möchte, tatsächlich nicht das schönste Kompliment. Nee, nicht das schlechteste Kompliment.
Ja, für all die XCOM-Fans da draußen, die die Haare gerauft haben, als sie gehört haben, das nächste offizielle XCOM wird ein Shooter. Schaut euch vielleicht mal Xenonauts an. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile, hast du was mitgekriegt, ob die an ihr PayPal-Konto schon wieder rankommen? Die Meldung war irgendwie von letzter Woche ungefähr.
Nee, aber erfahrungsgemäß,
dauert
nach den
sowas.
Bisherigen Berichten, die man da immer mal gelesen hat, kann das schon dauern, ja, bis PayPal da mal irgendwie Vernunft zeigt.
Das ist halt immer schwierig. Ich meine, klar, die merken erstmal wahrscheinlich so sogar bloß per Software, oh, da passiert plötzlich was, da ist plötzlich unregelmäßig viel Geld da. Das muss ja bestimmt ein Betrug sein.
Ja.
Ja, aber dann komm mal an so eine Firma ran.
Ja.
Und mach da mal deine rechtlichen Ansprüche geltend. Also ist bestimmt keine schöne Situation.
Jedenfalls ist den Xenonauts-Machern zu wünschen, dass sie da relativ bald wieder an ihr Geld rankommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist derzeit auch das Pre-Order-Angebot erstmal auf Eis gelegt. Klar, wo soll man das Geld derzeit auch hin spenden? Und vor allem ist ihnen zu wünschen, dass es ihnen nicht so wie Project Zomboid ergeht, weil die haben wir ja eben schon mal erwähnt, die hatten auch mal das PayPal-Problem. Und gerade heute habe ich jetzt noch die Meldung gelesen, dass bei denen eingebrochen wurde.
Oh.
Und dass die Rechner, auf denen die neueste Version von Project Zomboid drauf war, gestohlen wurden.
Nein.
Und die dummerweise seit einiger Zeit kein Backup mehr gemacht hatten.
Oh.
Von daher, ja, die erleben gerade eine sehr spannende Spielentwicklung.
Ja.
Da ist der Zombie drin, sozusagen.
Der Zombie-Wurm.
Ja.
Ach je, das ist unschön, das ist unschön. Ja, ein anderes Spiel, was mir per News untergekommen ist und was ich sehr witzig fand, schon rein optisch, ist Voxatron. Ja, macht für mich so ein bisschen den Eindruck, wie wenn das ein Twin-Stick-Shooter ist. Alles, die ganze Spielwelt ist in Voxel-Grafik. So, man kann sich den Stil ungefähr so vorstellen wie von 3D Dot Game Heroes oder 3D Dot Game Heroes. Also quasi dreidimensionale Pixel. Und da spratzelt auch viel durch die Gegend. Also diese Spielwelt scheint sehr zerstörbar zu sein. Sieht sehr witzig aus.
Explosionen.
Wenn diese ganzen kleinen Würfelchen da durch die Gegend fliegen. Und ja, ist aktuell in der Entwicklung. Soll keine sonderlich hohe Anforderungen an den PC stellen. Und kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten.
Der Trailer hat mir spontan sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir eben auch. Deswegen wollte ich das unbedingt mal genannt haben.
Ganz witziger grafischer Stil, so dem ersten Eindruck nach.
Ja, das ist halt so Oldschool-Pixel-Grafik, bloß jetzt im Dreidimensionalen.
Ja.
Deswegen hat mich auch damals 3D Dot Game Heroes so interessiert, aber ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich hab's bis heute nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Nur mal kurz von einem Kumpel angespielt, aber das war's dann leider auch schon.
Dabei war das auch lange auf meiner Liste so als, oh, das kaufst du dir direkt, wenn es rauskommt.
Ja.
Und wie es dann oft so ist.
Was mir auch noch untergekommen ist, ist das Spiel Lone Survivor.
Ja.
Ja, auch im Moment nur als Newsform. Also ich habe nur drüber gelesen. Ja, wie der Titel schon sagt, man ist der letzte Überlebende von einer, ich weiß gar nicht, Katastrophe? Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Apokalyptischen Ausmaßes.
Auf jeden Fall. verheerende Krankheit. Ich habe gerade nochmal nachgespickt.
Na, das ist doch eine Katastrophe, genau. Apokalyptischen Ausmaßes.
So ein bisschen im Stil von ja, so Filmen wie I Am Legend oder 28 Days Later. Und der Grafikstil ist auch sehr retro-pixel-like.
Ja.
Düster auch sehr, und man soll wohl ja schon Waffen finden, aber
die ganz selten benutzen.
Die ganz selten benutzen können. Ich habe es so verstanden wie aus ja, einfach auch aus Mangel, weil du ja nicht ständig Munition und so weiter findest wie in einem Shooter und dir dementsprechend sehr stark überlegst, ist denn das Wesen jetzt wirklich feindlich oder gefährlich oder kann ich weglaufen oder muss ich jetzt tatsächlich zum letzten Mittel greifen?
Man muss auf jeden Fall sich dann oft auf die Suche nach Nahrung machen.
Genau.
Oder ja, halt einfach dafür sorgen, dass man auch weiterhin ein Überlebender bleibt.
Ganz genau.
Und angekündigt ist das für das Independent Games Festival 2012 im März. Und ja, macht einen sehr guten ersten Eindruck so, oder zumindest einen sehr interessanten ersten Eindruck. Ob es wirklich gut wird, kann man noch nicht sagen, aber ja, beklemmend soll es wohl werden.
Ich finde es halt sehr interessant auch, dass du unter anderem dann auch Pillen nehmen kannst, wo du nicht unbedingt weißt, was die bewirken.
Die blaue oder die rote?
Ja, so ungefähr. Hattest ja bei Binding of Isaac auch ein bisschen.
Ja.
Da gab es ja auch Pillen.
Wobei ich vermute, dass die Pillen bei Binding of Isaac eine etwas skurrilere Funktion haben werden oder haben, als das bei Lone Survivor der Fall sein wird.
Ja, ist anzunehmen. Ja, wir werden das mal verlinken, inklusive dem Trailer, und schaut es euch mal an.
Ich bin gespannt, wie da der Sound wird, weil der Entwickler angekündigt hat, dass er durch den Sound auch ganz viel der bedrohlichen Atmosphäre rüberbringen möchte, und muss er ja in gewisser Weise auch, weil also so charakteristisch dieser Pixel-Look auch sein mag, aber wenn du damit jetzt wirklich eine unheimliche Atmosphäre schaffen möchtest, dann brauchst du, glaube ich, den Sound einfach, damit das auch funktionieren kann.
Ja, würde ich auch erwarten.
Da bin ich sehr gespannt.
Und dass Sound alleine eine gute Atmosphäre machen kann, da muss ich kurz was einwerfen. Mhm. Und zwar habe ich da vor längerer Zeit schon mal ein Spiel auf dem iPhone gespielt. Mhm. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das verdammte Ding hieß. Da ging es auf jeden Fall darum, dass du hattest keine Grafik. Mhm. Das war komplett mit so einer binaurale Audiokulisse.
Ja.
Also du musstest dich orientieren dadurch, dass du eben solltest du mit Kopfhörer natürlich tunlichst spielen, dass du eben hörst, ist das Geräusch jetzt eher links von dir, ist es eher rechts von dir, ist es eher weiter hinten.
Papa Sangre.
Ja.
Das war simultan.
Richtig. Ja, man muss bloß ein bisschen reden, dann wachen die grauen Zellen auf. Und ja, da hat der Sound auch eine unglaubliche Atmosphäre gebracht. Und ich meine, das hatte überhaupt keine Grafik.
Das war auch bei der Indicator dabei übrigens.
Ah ja.
Das war einer der Finalisten.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das. Also wer ein iPhone hat, setzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens das Vierer voraus, sollte sich das mal anhören.
Wortwörtlich anhören.
Philipp, man sollte Witze nicht erklären.
Ach so.
Ach so.
Ach, jetzt weiß ich, was ich die ganzen Jahre über falsch gemacht habe.
Aber apropos Witze und lustige Geschichten, da hast du mir neulich was erzählt.
Ja.
Der gläserne Philipp.
Ja, allerdings. Mir ist was Verrücktes passiert, womit ich aber der Spielergemeinschaft, der Adventure-Spieler, einen unglaublich großen Gefallen getan habe. Ich muss mich jetzt hier gerade mal so ein bisschen als messianische Rettersgestalt darstellen. Wir haben ja schon in der ersten Folge über den neuen Teil der Blackwell-Adventure-Serie von Wedged Eye Games gesprochen. Blackwell Deception. Und hatten da auch schon erwähnt, dass es da ein Pre-Order-Angebot gibt, mit dem man alle drei bisherigen Teile auf DVD bestellen kann und das neue Spiel, und das dann halt zum ziemlichen Schnäppchenpreis bekommt. Und vor ungefähr einer Woche nahm ich dieses Angebot dann auch endlich mal wahr, nachdem ich das ewig vor mir hergeschoben habe, und schrieb via Twitter mit einem amerikanischen, englischen Freelance-Journalisten, Richard Cobbett, der oft über Adventure schreibt, unter anderem für PC Gamer, wie er denn dieses Blackwell Deception nun so finde, und dann kam da halt, wie das bei Twitter so läuft, eine kleine Konversation bei raus. Und wir unterhielten uns auch darüber, dass das ja ein bisschen schade ist, dass diese DVD mit den ersten drei Spielen erst Ende des Monats verschickt wird, weil man ja jetzt eigentlich schon das vierte Spiel spielen wolle, aber man möchte das ja ganz gern chronologisch angehen und wenn man die ersten Teile noch nicht kennt, ja, muss man jetzt die ganze Zeit warten und ach, das ist doch blöd. Naja.
Gerade bei so einem storylastigen Adventure, ich meine.
Richtig.
Da hat es ja nochmal eine ganz andere Tragweite.
Wobei wir da auch schon vermuteten, dass das wahrscheinlich schon einen Grund hat, dass er jetzt beispielsweise nicht das erste Spiel auch zum Download anbietet, weil das halt einfach total alt ist und sich die Spiele natürlich mit der Zeit auch verbessert haben und er wahrscheinlich einfach das Beste zuerst jedem Käufer zeigen möchte.
Ja.
Naja, einige Stunden nach meiner Bestellung bekam ich dann jedenfalls eine Mail von dem Dave Gilbert, der der Entwickler der Blackwell-Serie ist.
Mhm.
Und der schrieb mir, hey Philipp, danke für deine Pre-Order-Bestellung. Ich habe übrigens durch Zufall mitbekommen, wie du via Twitter mit Richard gesprochen hast. wenn du möchtest, kann ich dir die drei ersten Spiele einfach auch jetzt schon als Download anbieten. Meld dich doch bei mir. Und ich dachte mir so, Alter, du bist echt ein gläserner Bürger. Aber andererseits dachte ich mir auch, hey, cool, das ist ja genau das, was du wolltest. Und schrieb ihm dann halt zurück, dass das sehr schön wäre und dass ich das Angebot gerne wahrnehmen würde. Woraufhin er dann meinte, ich habe ihn damit auch zu einem Blogpost inspiriert, weil das habe schon einen Grund gehabt, dass er das alles so gemacht habe oder anbieten würde, wie er es halt getan hat. Und er würde dann noch was in seinem Blog drüber schreiben. Und das las ich dann auch einen Tag später und darin hat er dann halt, so wie wir das schon vermutet hatten, erklärt, dass natürlich Blackwell sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt habe, immer besser geworden sei und dass er halt nun ja dieses Pre-Order-Angebot nicht nur machen wolle, weil er ein wahnsinniger Gutmensch ist, sondern weil er auch einfach seine Serie promoten möchte und zeigen möchte, dass die einfach gut ist.
Ja.
Und eben deswegen habe er jetzt halt nur den neuesten Teil und den dritten Teil der Serie zum direkten Download anbieten wollen, weil das halt einfach die besten Beispiele für seine Leistung seien.
Mhm.
Wohingegen er zwar auf das erste Blackwell immer noch total stolz sei, aber es sei halt einfach nicht so gut wie die späteren Teile. Und dann wollte er halt nicht, dass das nun der erste Teil ist, mit dem man in Kontakt kommt. Und dann vielleicht denkt, was ist denn das für ein Mist? naja, aber dann hat er in diesem Blogpost auch geschrieben, dass er allen, die jetzt schon diese Spiele spielen wollen, bevor diese DVD dann verschickt wird, dass er denen gerne, wenn sie sich halt mit der Mail, in der die Pre-Order bestätigt wird, bei ihm melden, auch schon die Download-Links zur Verfügung stellen würde.
Cool.
Und irgendwie bin dafür ich verantwortlich. Ja. Applaus, bitte. Ich habe Blackwell Legacy jetzt inzwischen übrigens auch durchgespielt, also das erste Spiel der Reihe. Und ich finde es sehr gut. Aber vielleicht sage ich darüber dann lieber was im Was haben wir gespielt Teil. Ansonsten rupfen wir jetzt hier unsere interne Struktur auseinander. Richtig. Aber schon mal als kleiner Teaser-Trailer, ich rede nachher noch über Blackwell Legacy. Wir sind durch mit unserem News-Teil, aber eigentlich auch nur so halb. Denn einen weiteren kleinen News-Teil würden wir jetzt gerne noch der Indiecade widmen.
Richtig.
Denn zwischen den ziemlich vielen Finalisten, die es da in die 2011er Auswahl geschafft haben und die wir auch verlinken werden, haben es dann natürlich einige ganz besonders glückliche Spiele auch zu Gewinnern der Indiecade geschafft. Und auch die werden wir verlinken und sie jetzt einfach mal kurz aufzählen und ein, zwei Sätzchen dazu sagen.
Hast du, ich muss das jetzt gestehen, ich weiß es nicht, hast du genauere Hintergründe, Hintergrundwissen über diese zwei Kategorien von Awards?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Nein. Dann outen wir uns jetzt hier als absolut unwissend. Das muss auch mal sein.
Aber es gibt jedenfalls Awards for Disciplinary Excellence.
Genau, und Awards for General Excellence. Vielleicht ja. Kann uns jemand Wissendes in den Kommentaren aufklären. Wir freuen uns drüber.
Genau.
Jedenfalls gewonnen bei den Disciplinary Excellence Awards hat im Bereich Visuals Super Brothers Sword and Sorcery EP. Ein iOS Adventure, wo Jim Guthrie, der Musiker, als ja Musiker mitwirkt. Ich habe das auf dem iPad gespielt, schon vor einiger Zeit, und mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe mir den Soundtrack auch zugelegt, der grandios gut ist. Da geht es im weitesten Sinne darum, dass du mit einer Frau, was ich anfangs zugegeben nicht gecheckt habe.
Weil das ist eine Frau?
Ja.
Das ist ja jetzt gerade ein ähnliches Überraschungserlebnis wie damals mit Samus Aran. Ja. Beim ersten Super Metroid. Wo man die ganze Zeit dachte, man ist da als Typ unterwegs und am Ende, wenn man schnell durchgespielt hat, entblättert sie sich. Nee, ich habe auch gedacht, das wäre ein Typ. Also ich habe das selber nicht gespielt, aber man hat natürlich mal so ein paar Trailer gesehen.
Ja, ja. Naja, gut, da ist dann halt, das ist dann vielleicht ein bisschen der Nachteil von dem oldschooligen Pixel-Stil.
Ja.
Da kann man nicht unbedingt gleich erkennen. Aber vielleicht ist es auch Absicht. Das ist ja generell ein sehr, ja, ich sag mal, verschwurbeltes oder geheimnisvolles, mysteriöses Setting.
Ja, geheimnisvoll klingt schöner als verschwurbelt.
Ja, ich meine das ja liebevoll.
Ja, natürlich.
Also wie gesagt, mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Du rennst da durch die Gegend, weißt nicht unbedingt immer, was du tun musst. Also es ist zwar spielmechanisch sehr Point-and-Click-like im Sinne von, du läufst halt durch die Gegend, indem du da irgendwo hintappst und musst auch natürlich alles so antippen und sagen, interagier mal damit. Aber du hast jetzt kein klassisches Inventar oder irgendwie was. Und du hast doch immer Kämpfe mit drin. Da musst du dann dein Gerät hochkant nehmen und das sind dann so kleinere Reaktionsspielchen. Und ja, das ganze Setting ist, du bist in einer Welt, in der du, oder beziehungsweise du wechselst zwischen zwei Welten. Du bist nämlich auch immer in so einer, ja, ich habe es als Traumwelt wahrgenommen. Man möge mir verzeihen, wie gesagt, das ist doch etwas geheimnisvoller, wenn ich das nicht bis zum Ende kapiert habe. Und du bist auf der Suche nach drei Trigons, also so Dreiecken. Und ja, ich habe leider auf den Weg mal den Faden verloren. Ich muss es mal noch zu Ende spielen dringend. Und das Ganze ist eben musikalisch sehr schön untermalt. Und ja, sollte man sich mal anschauen.
Ja, ich habe es immer mit einiger Spannung mir angeguckt, so die Trailer und die Berichte dazu, aber ich habe halt leider kein iPad. Und ich glaube, das sollte man schon eher auf einem größeren Bildschirm spielen als auf dem iPod Touch, wobei ich noch nicht mal weiß, ob es auf dem iPod Touch überhaupt laufen würde. Aber es gibt ja auf jeden Fall eine iPhone-Version, ne?
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Universal-Version gewesen. Also es sollte auch auf den kleinen laufen und ich habe es nur mal kurz ausprobiert, weil ich hatte es auch als App der Woche gebracht auf Gamers Global und es spielt sich auch auf dem Kleinen gut. Also viel wichtiger da ist auch, dass du einen Kopfhörer aufsetzt, weil die Musik einfach so schön ist und wenn du die bloß über den eingebauten Brüllwürfel anhörst, dann kommt das natürlich bei weitem nicht so gut rüber, die ganze Atmosphäre.
Dann haben wir die nächste Kategorie, nämlich Game Design. Und da hat ein Spiel gewonnen namens Deepak Fights Robots, über das ich auch im folgenden Was haben wir gespielt Teil nochmal genauer berichten werde. Aber das ist gut.
Das ist gut. Genau. Also das ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Epilepsie-Gefahr.
Nee, das eher nicht.
Ich habe bisher nur die Homepage gesehen und ich dachte mir nur, aua.
Ja gut, die Homepage ist auch wirklich etwas abschreckend.
Das beißt schon.
Aber es freut mich, dass das gewonnen hat. In der Kategorie Technology gibt es das Spiel Johann Sebastian Joust. Und da weißt du, glaube ich, ein bisschen mehr drüber als ich.
Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Also nicht das Spiel an sich, sondern ein Video dazu. Und mein erster Gedanke war, wow, es braucht einen Indie-Entwickler, einen kleinen Unbekannten, der mal den ganzen Großen zeigt, was man denn mit Move alles Innovatives anstellen kann.
Ja.
Also, ich meine, man kann jetzt von Bewegungssteuerung halten, was man will. Ich persönlich habe ja eigentlich schon den Eindruck, dass die relativ durch ist. Also die Wii hat da alles abgegrast und ich weiß nicht, für Kinect und Move kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber dieses Johann Sebastian Joust ist auf alle Fälle sehr spannend, gerade wenn man mehrere Leute hat. Du hast es vorhin so ein bisschen als Reise nach Jerusalem Verschnitt beschrieben, das trifft es gar nicht mal so schlecht. Das Prinzip ist, jeder hat seinen Move-Controller in der Hand und muss ihn relativ ruhig halten. Es läuft Musik dazu,
mhm,
und wenn die Musik schnell und hektisch ist, dann darfst du dich auch relativ schnell mit dem Controller bewegen.
Mhm.
Und wenn die Musik so langsam ruhig, zeitlupenartig wird, dann musst du auch den Controller noch viel ruhiger halten. Und das Ziel ist es zu erreichen, dass du irgendwie auf den Controller deiner Gegner haust, dass der halt erschüttert wird und dann kriegt der ein Explosionsgeräusch, sein Licht geht aus und er ist ausgeschieden. Und wer als letzter übrig bleibt, hat gewonnen. Und ja, das finde ich eine total pfiffige Idee, diese Move-Controller mal für was völlig anderes zu verwenden, wo du jetzt auch nicht mit dem Monitor, mit dem Fernseher irgendwie eine Grafik steuerst oder irgendwas, ja, sondern wirklich sich die Technik zu nehmen und da mal, ja,
quasi ein Gesellschaftsspiel draus zu machen.
Ein Gesellschaftsspiel draus zu machen und einfach auch mal über die Technik nachzudenken, was kann ich denn mit der machen und nicht, also auf der Wii gab es solche Spiele und solche, ja, dann machen wir doch mal sowas.
Ja. Es gibt auch auf der Website der Entwickler zwei ganz witzige Clips, wo die das halt draußen spielen, am Strand oder in einem Park. Also auch das ist theoretisch damit möglich und sie arbeiten auch an einer iPhone- und Android-Version.
Ja, genau.
Die irgendwann mal kommen soll.
Wobei das natürlich draußen, weiß ich nicht, wie das dann genau technisch funktioniert. Weil
das frage ich mich auch.
Eine Playstation wirst du ja schon irgendwie brauchen, wo das eigentliche Spiel drauf läuft.
Aber gut. Sie würden diese Clips ja nicht auf der Seite haben, wenn es nicht irgendwie funktionieren würde.
Richtig.
Wahrscheinlich wird man es dann eher nicht machen, weil es zu viel Aufwand ist, aber ja, trotzdem eine ganz coole Idee. Und zumindest mit der iPhone-Version dürfte es dann ja wirklich kein Problem mehr sein.
Ja, wobei ich da schon wieder das sehe, die ganzen Leute, die ihre iPhones runterschmeißen und schrotten, das ist nicht ungefährlich.
Nee, da sollte der Entwickler in die Vertragsbedingungen schön reinschreiben. Dafür sind nicht wir verantwortlich.
Definitiv, ja. Das ist dann so ähnlich. Ich meine, bei den Wii- und Move-Spielen hast du ja auch immer am Anfang schön die Bildchen,
ja, genau,
was du alles nicht machen darfst.
Ja. Und ich finde den Namen pfiffig. Johann Sebastian Joust, das hat irgendwie was.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das nächste, ich weiß gar nicht, ob wir dazu recht viel Worte verlieren müssen. Der Indie-Dauerbrenner, das Duke Nukem Forever,
der Indie-Welt.
Bei der Kategorie Story und World Design hat gewonnen Fez.
Es sieht einfach traumhaft aus.
Ja, traumhaft trifft sehr gut.
Wenn das tatsächlich Xbox 360 exklusiv bleiben sollte, dann muss ich mir dafür dummerweise eine Xbox 360 zulegen.
Ja, kann ich.
Aber gut, das sollte dich nicht sonderlich schocken, weil du hast ja mal erzählt, dass du dir die Xbox 360 hauptsächlich für Limbo geholt hast.
Zumindest war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ja.
Ja, wie beschreibt man Fez?
Gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein exploratives Spiel.
Mhm.
Du kannst nicht sterben. Oder zumindest, warte mal, wie war denn das? Oder es gibt keine Gegner, du kannst zwar sterben, wenn du zu weit runterfällst. Nicht, oh weh. Schlecht vorbereitet.
Nein, in was manövrierst du dich da gerade rein?
Ja, echt, rette mich. Jedenfalls, die eigentliche Ansicht ist zweidimensional, wie bei so einem sidescrollenden Plattformer. Mhm. Aber du kannst die Spielwelt dann, also du kannst quasi um Häuser so rumgehen und dann dreht sich die Welt so.
Ja.
Und mir hat das ein Kumpel bestimmt schon im Jahr, wenn es reicht, mir davon vorgeschwärmt. Und seitdem habe ich so einige Videos und Berichte darüber gesehen. Und jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir, hoffentlich kommt das bald raus.
Ja. das hat sich echt zu einem der ganz großen Indie-Titel entwickelt, den auch Leute meistens kennen, die jetzt mit Indie-Spielen normalerweise nicht so viel am Hut haben.
Ja.
Ja, und da freue ich mich sehr drauf, wenn es denn dann irgendwann mal erscheinen wird.
Ja, definitiv nicht mehr dieses Jahr. So viel steht wohl schon fest.
Ja.
Und alles Weitere. Daumen drücken.
Naja, gut Ding will Weile haben, ne?
Richtig.
Gut, dann noch ein Ding, über das man sehr wenig, also wirklich sehr, sehr wenig sagen kann. Proteus von Atkey und David Canada hat den Preis in der Kategorie Audio gewonnen. Und ich glaube, das Beste, was wir da tun können, ist den allerdings auch relativ nichtssagenden Trailer verlinken.
Ja.
Man ist in einer sehr minimalistisch dargestellten Welt unterwegs. Und eines der größten Kriterien dieser Welt oder eines der Dinge, an dem man sich halt wirklich primär orientieren muss, ist der Sound des Spiels. So habe ich es zumindest aus den bisherigen Berichten dazu und dem Trailer entnommen. Mehr gibt es da noch gar nicht groß zu sagen. Ich bin aber schon irgendwie ziemlich gespannt drauf. Und wer weiß, vielleicht kann man da für unseren kleinen, feinen Podcast sogar mal irgendwann eine kleine Preview-Version organisieren. Und dann berichten wir euch nochmal ein bisschen genauer darüber.
Genau.
Bis dahin aber sei euch gesagt, Proteus hat im Audiobereich gewonnen. Und ja,
das klingt ja schon mal gut.
So verkehrt gar nicht. Ah, ja, so verkehrt gar nicht sein. Ich erkläre den jetzt nicht. Das hast du mir ja vorhin beigebracht.
Gut. In der Kategorie Interaction hat gewonnen ein deutsches Spiel. Yay! Bisschen Patriotismus zeigen. Ordnungswissenschaft hat auch einen sehr deutschen Namen.
Was mich mal interessieren würde, ist, wie das ausgesprochen wurde bei der Preisverleihung. Und gewonnen hat, and the winner is from Germany, Ordnungswissenschaft.
Automatische kaputt.
Ja, genau.
Ja, ist kein Videospiel, sondern ein echtes Spiel.
Mit Bewegung und so.
Ja, Bewegung und so.
Oh.
Ich hab's nicht hundertprozentig verstanden. Also man braucht auf jeden Fall eine ganze Menge möglichst würfelförmiger Boxen.
Mhm.
Ich hab's.
Dann ist es ja eigentlich doch ein Videospiel, weil in Videospielen stehen doch immer überall Kartons oder Boxen rum.
Ja, stimmt. Aber man soll sie nicht kaputt machen und dann sind auch keine Sachen drin.
Dazu muss ich aber ganz kurz was sagen, was ich sehr witzig fand. Irgendwie hat Square jetzt vor ein paar Tagen eine neue Technologie vorgestellt. Und passend zu der Technologie gab es irgendwie so ein Screenshot, wie halt die Echtweltumgebung aussah und wie diese Umgebung dann im Videospiel aussah.
Mhm.
Da wurde ich dann durch einen Kommentar drauf aufmerksam. In der Videospielumgebung, die wirklich ziemlich echt aussah, waren ganz vorne rechts an der Ecke drei Kartons nebeneinander gereiht, die in dem Echtweltfoto nicht standen. Um auch wirklich deutlich zu machen, das ist ein Videospiel.
Okay.
Das fand ich sehr witzig.
Ja, weird.
Ordnungswissenschaft.
Ordnungswissenschaft.
Erzähl mir mehr.
Ja, wie gesagt, es ist scheinbar ein Spiel für vier Spieler, zumindest dem Video nach zu schließen, der Präsentation nach. Jeder hat, wie viel waren das? Ich glaube so 6 bis 8 Kisten. Also Kisten ist jetzt übertrieben, es sind halt idealerweise irgendwie so, weiß nicht, 15 Zentimeter Seitenlänge Würfel.
Ja.
Die man sich halt, ja, basteln muss. Ich weiß nicht, vielleicht verkaufen sie die später dann auch. Und du kriegst 3 Blätter mit Anweisungen, also 3 DIN A4 Blätter, wo jeweils eine Anweisung draufsteht, was du tun sollst, und ein 4. grünes Blatt als Deckblatt. Und du musst die Anweisungen in der Reihenfolge ausführen, wie sie kommen, nur den Zeitpunkt darfst du selbst wählen. Und da stehen dann eben so Anweisungen wie, nimm 2 Kisten von links und pack sie auf den rechten Stapel. Also die werden so senkrecht übereinander gestapelt. und gewonnen hat, wer als erstes alle Anweisungen ausgeführt hat, sein grünes Deckblatt in der Hand hält und nur noch eine Kiste neben sich stehen hat und das schnell da drauf legt.
Okay.
Ja, was mir jetzt aus dem Video und aus dem, was ich bisher gelesen habe, noch nicht ganz klar wurde, ist, was denn jetzt links genau bedeutet. Ob da, ja, du musst dir das so vorstellen, die Boxenstapel stehen so als Eckpunkte von einem Quadrat und jeweils zwischen zwei Boxenstapeln steht eine Person und schaut nach innen in dieses Quadrat rein. Und ich glaube, man kann auch diagonal, also sprich, die beiden Stapel, die links von dir stehen, zählen als links und die beiden, die rechts von dir stehen, zählen als rechts. Das ist so der Punkt, der mir nicht ganz klar wurde. Sieht aber auf jeden Fall auch nach einem sehr witzigen Gesellschaftsspiel aus.
Ja, sozusagen Koop.
Ja, und auch wieder nicht, weil
ja.
Du musst ja schauen, was macht dein Gegenspieler wann und ja, im Endeffekt ja doch gewinnen.
Letzten Endes ist das Spiel doch eigentlich ein Spiel gewordenes Deutsch-Klischee, weil wir gelten doch auch als ordnungsliebend, oder?
Richtig.
Und dann machen die da ein Spiel, was mit dem Ordnen von Boxen zu tun hat.
Wobei der Spielablauf sehr, sehr ungeordnet aussieht und chaotisch. Ja. Also das ist das, was ich mir auch am schwierigsten davon vorstelle und was auch in den Videos immer mal passiert. Irgendwann dotzt du halt gegen so einen Stapel und es kippt einfach alles um und du hast erstmal nur Chaos. Ich weiß nicht, ob das dann im Regelwerk auch vorgesehen ist, so du musst jetzt erst wieder alles aufstapeln, bevor du weitermachen darfst. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall
spannend, dass bei der Indiecade auch solche Spiele berücksichtigt werden.
Auf jeden Fall, ja, war mir auch nicht bewusst.
Normalerweise nicht unbedingt erwarten würde. Damit haben wir dann die Kategorie der Disciplinary Excellence auch durch.
Richtig, in der General Excellence wird sich etwas wiederholen.
Genau.
Wir versuchen nicht dasselbe nochmal zu sagen, sondern lassen die Spiele einfach dann aus. Genau.
Oder wir geben euch einfach die Zeitmarke, wo wir vorher was drüber gesagt haben.
Genau.
Wenn ihr es euch nochmal anhören wollt, dann spult ihr zurück. In der Kategorie Special Honors hat The Swapper gewonnen. Aus Finnland von einem Entwicklerstudio mit dem sehr schönen Namen Facepalm Games.
Ja, richtig. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Und bisher kennt man dazu wenig außer einen Trailer. Und der sieht auch mal wieder ziemlich düster aus.
Aber schick. Also
schick.
Mir gefällt der Stil.
Sehr schicke Beleuchtung unter anderem auch.
Ja.
Ja, man ist halt irgendwie, also ich vermute, das ist so eine verlassene Raumstation oder so. Mehr erfährt man da eigentlich gar nicht, aber das sieht so ein bisschen so aus wie Weltall für mich.
Ja, ja.
Würdest du mir dazu stimmen?
Gut möglich, ja.
Und man ist mit einem Typen unterwegs, der wohl auch irgendeine Kanone in seiner Hand hält. Und jetzt wird spekulativ. Aber ich vermute, dass dieser Typ mit dieser Kanone sozusagen neue Körperhüllen für sich erschaffen kann. Und dann, um Rätsel zu lösen und um bei den Plattformsegmenten weiterzukommen, immer wieder switchen muss zwischen den verschiedenen Hüllen, die er sozusagen für seinen Körper hat.
Ja, also er schleppt ja, oder beziehungsweise am Ende dieses Strahls ist ja immer so der Umriss von so einer Figur wieder.
Ja.
Und allerdings hatte ich manchmal den Eindruck, wenn er, ja, nennen wir es mal, wenn er schießt, dass dann eine Figur entsteht. Und manchmal, dass er dahin beamt, oder habe ich das falsch gesehen? Kann auch sein.
Nee, ich hatte auch den Eindruck, dass es da mehrere verschiedene Möglichkeiten gibt.
Ja.
Es soll ja einen starken Fokus auf Puzzle setzen und außerdem wohl auch im Multiplayer spielbar sein, was sich, glaube ich, auch bei dem Spielprinzip einfach anbietet.
Ja, schwierig. Also kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen.
Sie haben es aber auf jeden Fall auf ihrer Website stehen.
Ja, ja.
Und ich glaube, also zumindest vom Eindruck der Map her, die so eingeblendet wird zwischendrin in dem ersten Trailer, dass es auch so ein bisschen Metroidvania-mäßig sein könnte. Also
den Eindruck hatte ich auch, ja.
Zu dieser Passage wirst du erst kommen, wenn du irgendwo anders warst und eine andere Fähigkeit gelernt hast.
Ja.
Und was mir auch wieder auffällt, das hatten wir heute schon sehr oft, ist, dass in The Swapper auch der Sound wieder sehr gut gelungen ist.
Ja.
Also so die Trailer-Musik bzw. Hintergrunduntermalung gefällt mir schon verdammt gut.
Das ist richtig, ja.
Hat auch schon auf mehreren Indie-Messen sozusagen gewonnen oder war zumindest nominiert. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Und
behalten das im Auge,
was sich da bei The Swapper so tut.
Richtig.
Sowohl Plattformen als auch Release-Dates sind bisher noch nicht angekündigt, aber wir freuen uns drauf.
Pauschal erstmal.
Genau, weil es gut aussieht und weil es bei der Indiecade unter Special Honors gewonnen hat, was ja immerhin schon mal was ist.
Richtig. Die nächsten beiden sind einfach.
Genau, wobei ich mich gerade frage, was bedeutet Impact? Jedenfalls hat Johann Sebastian Joust in der Kategorie Impact gewonnen. Dann hört sich sehr wichtig an, der Preis Grand Jury.
Ja.
Und da hat mal wieder Fest gewonnen. also zwei Preise abgeräumt, genau wie Johann Sebastian Joust.
Richtig.
Und den Preis Developer's Choice hat Way gewonnen. Und Way wollen wir uns ganz gern demnächst nochmal anschauen. Denn davon gibt es eine Alpha-Version, die auch ihr euch jederzeit runterladen könnt. Und dann kann man das schon mal ausprobieren. Das soll ein Spiel sein, in dem man Koop spielt, aber sich sozusagen nur anhand von Gesten, die man mit der Figur ausführt, orientieren soll und miteinander koordinieren soll, wie man jetzt an einer bestimmten Stelle vorbeikommt.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Für die Demo braucht man dann natürlich, oder für die Alpha braucht man dann logischerweise auch einen Koop-Partner.
Ja.
Und man sollte vielleicht nicht nebenbei Skype offen haben. Es erinnert mich ein bisschen an, ich glaube, es war von Journey, habe ich da mal was gelesen.
Ja.
Da muss das im Multiplayer auch ähnlich sein, dass da alle gleich aussehen. Und du halt auch nicht weißt, wen du da triffst und dich auch nur mit der Spielmechanik, die auch sehr Voice minimalistisch Chat
soll
ist.
Ausgestellt sein. Ich habe ja die Beta von The Journey gespielt und war wahnsinnig begeistert davon. Aber gerade dieser Multiplayer-Aspekt, da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich damit warm werde oder ob das wirklich funktionieren kann, so wie die sich das vorstellen. Aber gut.
Keine Ahnung. Schauen wir mal. Weißt du gerade, kurzer Einschub noch, Journey, wann kommt da was? Weil
das wurde jetzt auf 2012 verschoben.
Ah, okay. Weil das hatte so den Eindruck wie, ja, das kommt jetzt eh bald und dann habe ich nichts mehr gehört erstmal.
Ja, nee, die haben jetzt vor kurzer Zeit bekannt gegeben, dass das auf 2012 verschoben wurde, weil sie noch ein bisschen dran werkeln wollen.
Ah ja, okay.
Aber freue ich mich sehr drauf. Ist von den Flower-Machern. Und exklusiv für PlayStation Network angekündigt.
Mhm.
Gibt's auch eine Preview zu auf Gamers Global, falls man Interesse hat, da was drüber zu lesen. Ja, und dann gibt's noch einen Preis wie auf jeder guten Veranstaltung, oder irgendwie ist das ja scheinbar Pflicht, sowas zu haben, der Audience Choice Award. Die Leser haben gewählt. und das ist das schöne Spiel The Depth to Which I Sink. Übrigens finde ich, Depths im Plural ist eins der schlimmsten englischen Worte, die es gibt.
Ja, zumindest für uns.
Das kommt noch, das kommt ähnlich schlimm wie Clothes. Womit ich an der Schule schon immer Probleme hatte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. The Depth to Which I Sink von einem kanadischen Studio. Und da können wir kaum was drüber sagen, weil der Trailer ist sehr nichtssagend.
Ja.
Aber das liegt auch einfach daran, dass das ein Spiel ist, das mit 3D-Gläsern gespielt werden muss.
Also mit so einer Rot-Blau-Brille, glaube ich, nicht jetzt den Shutter-Brillen.
Richtig. Und dann soll es sehr beeindruckend sein, habe ich von mehreren Erlebnisberichten von der Indiecade gelesen. Aber in 2D kann man dazu halt gar nichts sagen.
Ja. Du hast noch was von der Indiecade aufgeschrieben, jetzt mal abhängig von den Gewinnern.
Richtig.
Wo ich vorhin kurz einen Trailer gesehen habe und gar nichts verstanden habe, und das ist Basketball.
Basketball, ganz genau. Basketball ist das neue Projekt von Michael Molinari. Und das habe ich vor allem deswegen notiert, weil mir der noch im Kopf war für ein unglaublich gelungenes Flash-Spiel, das Ende des letzten Jahres erschienen ist. Und zwar nannte sich das But That Was Yesterday. Mhm. Und wir werden das auch mal verlinken. Aber man sollte eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil es ja echt einige überraschende Momente bietet. Aber es ist halt etwa 15 bis 20 Minuten lange Spielchen mit verschiedenen Enden auch, das sich halt einfach damit beschäftigt, dass man im Leben auch manchmal einfach Sachen loslassen muss. Und ja, sehr, sehr poetisch, sehr eindrucksvoll gemacht. Und dieser gute Herr Molinari arbeitet jetzt an Basketball und ja, der Trailer hinterlässt mehr Fragen, als dass er sie beantwortet.
Definitiv, ja.
Denn im Trailer, ja, spielt ein seltsam lila angemaltes Wesen gegen lila angemalte Blobs Basketball und muss halt irgendwie durch Täuschungsmanöver dafür sorgen, dass dieser Blob sich wegduckt und genau in dem Moment kann er dann über den Blob hinweg den Ball in den Korb schmeißen. Und auch das soll sich wohl wieder so ein bisschen damit beschäftigen, wie man mit Herausforderungen im Leben klarkommt und scheint also eine ziemlich starke Metaebene zu haben. Ja, und ich bin da sehr gespannt drauf, weil was der Molinari bisher geleistet hat, hat mir sehr gut gefallen und von daher werde ich auch auf Basketball in Zukunft sicherlich ein sehr aufmerksames Auge haben.
Ich finde seine Aussage unter dem Teaser-Trailer auf YouTube sehr witzig. A release date has not been made yet, as I'm simply working on this game until it's finished.
Ja.
Was will man dazu sagen?
Wenig.
Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr schön finde ich hier auch seine Fast Facts. Is this based on life experiences? This is an original story I can't even dunk.
Sehr gut.
Ja, so viel zunächst mal zu Indicate. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch dann nochmal durch die Liste der anderen Finalisten klickt, weil da sind durchaus auch abseits von den Gewinnern noch einige sehr spannende Sachen dabei, die man vielleicht mal im Auge behalten sollte. Und über einige dieser Sachen werden wir auch in der heutigen Folge und in den kommenden Folgen noch ein bisschen sprechen, weil wir uns ein bisschen was schon angeguckt haben und ein bisschen was noch auf der hohen Kante haben und in Zukunft angucken wollen. Also die Indicate wird in den nächsten Folgen immer noch so ein bisschen nachklingen.
Bestimmt, ja. Ja, was haben wir denn gespielt, Herr Spielker?
Eine Menge. Eine Menge.
Eine Menge.
Aber eins muss man auf jeden Fall mal festhalten. Orks müssen sterben.
Definitiv.
Und zwar ziemlich viele von ihnen. Ich glaube, ich hatte schon nach den ersten 4 Missionen mindestens 1000 Orks auf dem Gewissen. Dann klingelte nämlich schon so ein Achievement bei mir rein.
Da bist du weitergekommen wie ich. Ich habe nur die Demo gespielt auf der Xbox und die ist nur 3 Missionen lang.
Und du bist auch nicht so ganz begeistert, kann das sein?
Nee, weil ich weiß nicht, wenn eine 3 Missionen kurze Demo schon repetitiv rüberkommt, vielleicht war ich in dem Moment auch nicht in der richtigen Stimmung, wobei ich muss allerdings auch sagen, ich bin nicht so der übermäßig große Fan von Tower Defense Spielen, was es ja letztendlich im Kern ist, wenn ja natürlich auch die 3D-Action Einlage oder der 3D-Action Teil ein bisschen mit dazugekommen ist. Ja, weiß nicht. Bin einfach nicht so der Tower-Defense-Typ.
Worum geht es in Orcs Must Die? Kurz Zusammenfassung.
Du bist in deiner Burg, verteidigst den sogenannten Rift, also so ein Portal.
Ja.
Und musst den Weg von dem Eingang der Burg bis zu dem Rift, was auch später, glaube ich, mehrere Wege sein können, mit allen möglichen todbringenden Fallen spicken, um eben die einfallenden Horden an Orks zu töten. Orks Must Die.
Ja, und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
Was hat dich denn so fasziniert dran, wenn du sagst, wieso hast dir das dann nicht gefallen? Dann sag doch mal, was dir gefallen hat.
ich finde die Action einfach so, so schön schnell und chaotisch.
Chaotisch, und
ich mag
ja.
Ich mag es, wenn Orks sterben. Und ich finde auch die Fallen irgendwie ganz, ganz clever und pfiffig. Und natürlich ist das gerade in den späteren Missionen teilweise dann doch ein bisschen viel Trial and Error. Weil du dann eine Stage nur noch sehr selten beim ersten Versuch schaffst.
Mhm.
Und schon irgendwie sehr genau gucken musst, die Falle passt da vielleicht besser, die vielleicht besser hier. Aber es kommt halt einfach jede Stage irgendwie eine neue Falle dazu oder eine neue Waffe. Und so bleibt man dann halt doch motiviert, weil sich halt auch die Level mit der Zeit immer ein bisschen weiterentwickeln und man dann später Teleporter hat, mit denen man schnell von einem Punkt der Map zum anderen kommen kann oder mehrere Türen, aus denen einem Orks entgegenstürmen. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch noch nicht so ewig lange gespielt. Also ich bin, glaube ich, in der, lass es die 7. oder 8. Mission sein.
Mhm.
Aber selbst da wird es jetzt schon ziemlich knifflig. Und während man in den ersten 2, 3 Missionen noch kaum Probleme hatte, irgendwie auf die optimale Wertung von 5 Sternen zu kommen, musste dich da in den späteren Stages schon richtig für ranhalten.
Nimmt denn dieser Ich kämpfe selbst Part dann auch zu? Weil
ja, muss man.
Muss man.
Wobei ich das Schwert ganz schön nutzlos finde. Also ich bin praktisch die meiste Zeit mit meinem Crossbow da unterwegs.
Man hält halt nicht viel aus.
Genau.
Und kannst du, also ich hatte in einer Mission in der Demo irgendwie so einen strahlenden Ritter noch zur Unterstützung.
Ja, die kann man sich später dazu kaufen.
Ach, kann man die kaufen? Sind die nicht vorgegeben? Okay.
Nee, genau.
Das war mir nämlich nicht bewusst oder nicht klar.
Beziehungsweise in der Stage ist er natürlich vorgegeben.
Ja.
Aber also später musst du dir die meistens kaufen. Also stehen schon manchmal auch noch so welche in den Levels rum, aber die halten halt auch nicht viel aus.
Mhm.
Und dann musst du sie idealerweise mit irgendwelchen Waffen umgeben, damit sie irgendwie besser austeilen können und länger überleben. Und gemacht wurde das von Robot Entertainment und die wiederum bestehen aus ehemaligen Leuten von Ensemble Studios, die ja jahrelang Age of Empires entwickelt haben.
Richtig.
Und Robot Entertainment hat unter anderem Halo Wars immer upgedatet, nachdem das auf Xbox 360 rausgekommen war. Und hat dann an Age of Empires Online gearbeitet. Aber das wurde dann ja von Gas-Powered Games übernommen. Und dann haben sie sich an Orks Must Die rangemacht. Ist schon irgendwie was ganz anderes als ihre bisherigen Spiele.
Auf jeden Fall, ja.
Aber mein erster Eindruck so von dem, was man auch so von anderen Leuten hört, ist, dass das ziemlich gut eingeschlagen hat. Also ist auch einfach ein cleverer Titel.
Orks ja, Must Die. Auf jeden Fall.
Weiß man sofort, um was es geht.
Richtig. Der Grafikstil, also mir hat der Grafikstil ziemlich gut gefallen.
Das ja.
ist ja auch, also natürlich 3D-Grafik, aber sehr comichaft.
Ja.
Und dementsprechend überzeichnet und ja, da macht es dann auch nichts aus, wenn gefühlte zig Trilliarden Orks aufgespießt, gevierteilt und verbrannt werden. Und ja, gibt's auf der Xbox für 1200 Microsoft-Punkte und auf Steam mittlerweile auch, oder?
Da fragst du mich zu viel, aber es ist hier alles live und ungeschönt und ich gucke einfach gerade mal nach.
Seit dem 12. Oktober gibt's es auch für Steam, lese ich gerade.
Ja, ich weiß nur gerade nicht, für wie viel. Ich dachte, das wolltest du fragen.
Ach so, ja.
Also, dass es das für Steam gibt, ja, das ist klar.
Ich erwarte jetzt mal 14,99.
Ja,
ähnlich, auch analog zu dem X-Bla-Preis.
Also, für eine kleine Runde zwischendrin werde ich das gerne immer mal wieder anschmeißen. Und ja, wer so ein bisschen was für Tower Defense übrig hat und da einfach mal einen etwas offensiveren Umgang mit erleben möchte, in dem man auch selber Hand anlegen muss, für den ist Orks Must Die sicher ganz geeignet.
Auf jeden Fall.
Ist auch so ein bisschen vergleichbar mit Sanctum, was ja schon vor einiger Zeit rauskam,
mhm.
wo man ja auch selber mitkämpfen kann, aber Orcs Must Die hat einfach noch den viel erbarmungsloseren und schnelleren Stil. Also,
ja.
Also dir wird angezeigt, drück Q, um die Horde zu entfesseln. Und wenn du dann Q drückst, dann wird aber auch echt derbe die Horde entfesselt. Und dann denkst du dir nur, fuck. Das meine ganzen richtig. Fallen bringen ja gar nichts.
Da geht's schon ganz schön ab, doch. Was ich mir, wenn wir es gerade bei den Download-Sachen Xbla und Steam und so haben, was ich mir jetzt kürzlich angeguckt habe und was auf der PlayStation neu ist, aber insgesamt kein neues Spiel, ist Euphloria.
Mhm.
Und wenn wir es gerade auch schon von Spielgenres haben, die sonst eigentlich nicht mein Fall sind, so wie Tower Defense, Euphloria ist im weitesten Sinne ein Strategiespiel.
Ja.
Mit einem sehr eigenen Grafikstil auch. Das ist sehr minimalistisch aufgebaut. Du eroberst, ja, komischerweise nennen sie es Asteroiden, wenn ich das richtig im Kopf habe, was mich ein bisschen verwirrt hat, weil es ja, es sind halt Welten im Endeffekt.
Ja.
Auf jeden Fall sind die symbolisiert einfach durch simple Kreise.
Mhm.
Und es fliegen so, oh Gott, was ist Seedling auf Deutsch?
Samen.
Samen, Blumensamen, ja.
Blumensamen.
So habe ich es auch verstanden. Das sind deine Einheiten und die vermehren sich da ganz langsam. Und immer wenn du 10 Stück hast, kannst du so einen Baum pflanzen, der wiederum dafür Sorge trägt, dass deine Einheiten sich noch schneller vermehren.
Ja, und wobei es auch immer erst ein bisschen braucht, bis das in Gang kommt.
Ja, der wächst auch erstmal.
Ja.
Und
vom Grafikstil her, vielleicht um da einen ganz kurzen Vergleich anzustellen, erinnert mich das ziemlich stark an Gelson Fusion.
Okay.
Das
kenne ich nur vom Namen her.
Meiner Meinung nach doch auch auf iPod und iPad erschienen, oder?
Ja, aber wie gesagt, ich kenne das nur vom Namen her.
Also da hast du halt auch so ganz viele kleine Planeten und musst die halt mit dreieckförmigen Einheiten so übernehmen, dass du letzten Endes die ganze Map besitzt.
Mhm.
Und ich habe einmal versucht, das online zu spielen und da sind nur Wahnsinnige unterwegs.
Okay.
Das gab es irgendwann mal bei Steam in so einem Indie-Pack dabei. Und online hast du da überhaupt keine Chance. Aber also nur als kleine Side Note sozusagen. Ja. Vom Stil her hat mich das spontan an Euphloria erinnert.
Ja gut, und du sammelst halt quasi, schaust immer, dass du genügend Einheiten hast und schickst die dann zu dem nächstbesten Planeten, nenne ich es jetzt mal, diese Welten. Und irgendwann tauchen natürlich auch Gegner auf und du bist eigentlich die ganze Zeit damit zugange, deine Einheiten neu zu verteilen und dann greift sich plötzlich an der anderen Ecke an und dann schickst du dahin. Und für das, dass ich eigentlich mit Strategiespielen verhältnismäßig wenig anfangen kann, hat mich die Demo da doch sehr gut unterhalten. Also wer auf Strategiespiele steht, sollte sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall mal anschauen.
Da halte ich jetzt mal gegen.
Okay.
Eben fandest du Orcs Must Die nicht so cool, jetzt muss ich mal Euphloria nicht so cool finden. Das ist ja ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass ich eine leichte Steam-Sale-Sucht habe. Und ja, eigentlich ist es eine schwere. Und irgendwann gab es Euphloria da mal im Daily Deal und dann habe ich mir halt mal die Demo runtergezogen, um zu gucken, ob das überhaupt was für mich wäre. Und bei mir ist das schon nach ganz kurzer Zeit immer darauf hinausgelaufen, dass ich einfach nur meine Einheiten ganz lange zurückgehalten habe, bis ich da irgendwie 400 Stück hatte oder so. Und dann bin ich einfach sozusagen mit dem Tank Rush auf den Gegner drauf und habe ihn auch echt immer besiegen können.
Mhm.
Das war dann nie ein Problem, solange du dich einfach lange genug zurückziehst und deine Einheiten hortest. Und das war in der relativ umfangreichen Demo, muss man ja sagen, zumindest ja. Auf Steam. Ich weiß nicht, ob die auf PlayStation irgendwie kürzer ist.
Kann ich jetzt natürlich nicht vergleichen, weil ich die von Steam nicht gespielt habe, aber die auf der PlayStation war auch schon gefühlt relativ umfangreich.
Wird es wahrscheinlich dieselbe sein.
Ja.
Und da war das halt einfach die ganze Zeit so. Und ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen erkundigt und umgehört und dann festgestellt, dass das wohl auch echt über einen großen Teil des Spiels hinweg so bleiben soll. Mhm. Dass dieser Tank Rush echt die beste Strategie ist. Mhm. Wobei ja Euphloria dann absurderweise sogar tatsächlich noch ein bisschen komplexer wird, was man ja von dem Spiel gar nicht erwarten würde, weil die Planeten ja dann auch verschiedene Eigenschaften haben. Also auf einigen sind irgendwie, lassen sich ganz besonders Einheiten entwickeln, die ganz besonders schnell sind. Mhm. Auf anderen Einheiten, die ganz besonders stark sind. Und dann, ja, verlangt das Spiel halt eigentlich von dir, dass du die auch einigermaßen intelligent einsetzt und je nachdem, welcher Planeten und welche Stärke besitzt, da die Einheiten geschickt benutzt. Aber ich hatte das Gefühl, dass man das eigentlich gar nicht so richtig braucht.
Und das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum ich mich damit wohlgefühlt habe.
Ja.
Weil ich habe damals noch Echtzeit-Strategiespiele gern gespielt, so zu Zeiten Dune 2 oder Command & Conquer 1.
Ja, okay.
Wo das ja auch noch die vorherrschende Strategie war. Und ich hatte da wahnsinnig Spaß dran, meine ganzen Einheiten zu bauen und hatte schon irgendwann keinen Platz mehr, die unterzubringen und dann einfach den Gegner niederzuwalzen. Und ja, irgendwann wurden Strategiespiele erwachsen und ich bin leider in der Entwicklung nicht mitgekommen.
Ja gut, das ist ja bei mir genauso. Ich fühle mich da durchaus auch einigermaßen als guter Stratege dann bestätigt, wenn ich dann mit meinen ganzen das hört sich jetzt komisch an, Samen, Pflanzensamen da den Gegner platt mache. Und ich glaube sogar, dass wenn ich dann irgendwann in der Vollversion von Euphloria mal auf eine Mission treffen würde, die richtig viel Strategie von mir erwartet, dass ich mir dann wieder denken würde, oh nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Aber andererseits ist mir halt dieses Tankrushen ständig nur auch ein bisschen zu langweilig. Also chillige Strategiespielchen gerne, aber so chillig muss es dann doch nicht sein.
Naja, warum ich mir das jetzt nicht zulegen werde, ist natürlich, weil bei einem Dune 2 und einem Command & Conquer hattest du dann zumindest noch eine rudimentäre Story, die jetzt bei Euphloria natürlich komplett wegfällt.
Also, naja, also sie versuchen schon eine Story zu erzählen.
Ja, aber okay, aber sie versuchen es noch weniger, als es damals in Dune 2 oder in Command & Conquer gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und mich überrascht ein bisschen der hohe Kaufpreis. Also das soll via Steam immer noch 14,99 € kosten.
Okay.
Mhm.
Ja.
Das finde ich schon ganz schön happig.
Ja, gut, ich weiß nicht, was es jetzt dann noch an Inhalten bietet. Wie gesagt, wenn das Spiel ähnlich umfangreich ist, wie die Demo es schließen lässt, dann, ja, kann man... Schaut euch mal die Demo an.
Und also meine Einschätzung ist, wenn ihr die Demo gespielt habt, dann werdet ihr wissen, ob das was für euch ist oder nicht. Weil also ja, das muss man sagen, es ist eine gute Demo, die wirklich einen guten Eindruck vom Spiel hinterlässt. Und das kann man ja nun bei Weitem nicht zu jeder Demo sagen.
Das ist richtig.
Aber man kann das auch noch zu einer anderen Demo sagen, die mich so unfassbar süchtig gemacht hat, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Waves.
Mhm.
Heißt das gute Spielchen. Und das war übrigens auch schon in der Auswahl zu der Indie-Messe, deren Namen ich schon wieder vergessen habe und die wir beim letzten Mal als Thema hatten dabei. Weißt du noch, wie die hieß?
Ah, das war jetzt eine fiese Fangfrage, oder?
Ja.
Ja, erzähl doch mal von Waves. Ich übergehe das jetzt einfach mal.
Das ist ja sehr geschickt von dir. Auf jeden Fall war es diese Indie-Messe, die parallel zur Eurogamer Expo in England stattgefunden hat. Mhm. So viel kann man ja sagen. Und Waves ist mir schon da mit seinem Trailer aufgefallen, weil das einfach ja sehr wild und schnell und bunt aussah und außerdem stark an Geometry Wars erinnert hat. Und Geometry Wars hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht.
Siehste, und da darf ich jetzt wieder dagegen halten. Genau, dieses schnell und wild und bunt, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Du hattest ja in der letzten Folge auch von diesem Star Drone erzählt.
Ja.
Da habe ich mittlerweile auch mal auf der PlayStation die Demo gespielt. Ja, ich verstehe die Erinnerung an Rotastic, aber das ist ja auch so ein Neon Grafikstil und irgendwie, wenn dann immer alles so ganz viel blinkt und ganz viele Polygone davon spratzeln, dann irgendwann verliere ich die Übersicht und ich komme auf solche Spiele nicht klar.
Und Stardrone war übrigens auch Indiecade-Finalist. Also die Indie-Welt ist echt ein Dorf, ne?
Ja.
Man findet überall Spiele wieder. also bei Stardrone kann ich das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Dass dir das zu bunt und zu schnell ist, weil da hatte ich überhaupt nicht so das Gefühl.
Okay.
Teilweise hat das doch auch relativ gemächliche Level, in denen du relativ langsam unterwegs bist.
Ja, schon, aber trotzdem, der eigentliche Grafikstil ist schon diese Neon-Blinky-Bunti.
Ja, das stimmt.
Grafik, keine Ahnung. Ja.
Zu Waves ist nun jedenfalls eine Demo erschienen, die den dreiminütigen Modus Crunch Time enthält, wobei der wahrscheinlich im fertigen Spiel nicht auf 3 Minuten limitiert sein wird. Aber in der Demo ist das halt. Und ja, es ist tatsächlich Geometry Wars. Also du bist mit einem kleinen Pünktchen Raumschiff unterwegs, wirst in einer Arena
mit so einer abgesetzt. Kugel, fand ich.
Ja, Kugel und
Pünktchen. Also du rollst da in so einer kreisrunden Arena durch die Gegend. Das fand ich noch ganz witzig.
Doch fast dasselbe wie ein Kügelchen, oder?
Ja, aber es
ein Pünktchen
fliegt nicht.
Ich habe Pünktchen gesagt. Du sagst ja. Kugel, jetzt Kügelchen.
Es rollt auf jeden Fall.
Ja, es rollt.
Lass rollen,
genau. Und dann kommen Gegner von allen Seiten auf dich zu und du bewegst dich halt mit dem linken Stick eines Gamepads und mit dem rechten Stick schießt du. Und mit der Zeit steigst du im Level auf, also du kriegst sozusagen Experience Points.
Mhm.
Und je nachdem, wie sehr du im Level aufsteigst, desto stärker werden auch die Gegner. Und desto schneller und mehr und generell gefährlicher. Und in regelmäßigen Abständen kommen dann auch so kleine Power-Up-Felder, über die du halt fliegen kannst, die dann einen Punktemultiplikator bieten, die aber nach sehr schneller Zeit auch wieder verschwinden. Also du musst dich da relativ schnell hinkämpfen, um die zu berühren. Und wenn du einen kleinen Balken genug aufgeladen hast, dann kannst du die Zeit für kurze Zeit verlangsamen und dich so dann beispielsweise durch Gegnerkorridore hindurch bewegen, die du sonst nur sehr schwer überleben würdest, um sie dann von hinten alle zu erschießen. Und dann gibt es auch noch eine Bombe, die sich mit der Zeit auflädt. Und die Bombe hat meiner Meinung nach bei Waves noch einen etwas anderen Zweck, als das beispielsweise bei Geometry Wars der Fall war. Weil bei Geometry Wars hast du die ja meistens einfach eingesetzt, wenn du den Bildschirm für lauter gegnerischen Punkten nicht mehr gesehen hast. Und da war es einfach nur so die letzte Maßnahme. Hingegen bei Waves wirst du wirklich dazu ermutigt, die möglichst oft zu benutzen. Und zwar immer dann, wenn halt auch relativ viele Gegner in deiner Nähe sind, aber nicht um zu entkommen, sondern einfach deswegen, weil dir die Bombe einen ganz besonders hohen Punktemultiplikator gibt. Und ich glaube, die richtige Exzellenz erreicht man in Waves, wenn man die Bomben wirklich so geschickt benutzt, dass man dadurch seine Punkte immer weiter in die Höhe steigert. Und parallel dazu läuft einfach eine sehr coole Elektromusik, die ich auf Anhieb sehr ansprechend fand.
Mhm.
Und auch dieses Aufleveln gefällt mir irgendwie sehr gut. Kurzum, ich habe die Demo runtergeladen, wollte mal kurz reinschauen und habe dann direkt 10-mal hintereinander versucht, meinen eigenen Highscore zu schlagen. In einer 3-Minuten-Demo. Und wenn Waves das schafft, dann muss es ja schon mal irgendwas richtig machen. Das fertige Spiel soll natürlich noch weitere Spielmodi bieten, soll auch demnächst rauskommen, via Steam unter anderem. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, die Demo mal anzuschauen. Mir hat die riesigen Spaß gemacht. Also wenn ihr jetzt auch schon sagt, Hilfe, bunt und wild, ich bin da eher wie Bernd, das ist nicht so mein Fall, dann lasst es meinetwegen. Aber wenn euch Geometry Wars einigermaßen gefallen hat, dann könnte Waves, wie man im Englischen so schön sagt, right up your alley sein.
Ja, das würde ich auch so beurteilen. Aber eine andere Demo, die du mir empfohlen hast, die hat mich total fasziniert.
Ja.
Und zwar so sehr, dass ich mir unmittelbar danach gleich das Spiel gekauft habe.
Ja.
Und zwar ist es Oyo.
Oyo, ja, von den französischen Uncanny Games, wobei die das dann wahrscheinlich eher Uncanny Games aussprechen.
Na, zumindest das kleine Kind, was das im Splash-Screen spricht, spricht das schon als Uncanny Games. Also so ein bisschen, ich kann diesen Akzent nicht nachmachen, ich kann kein Französisch.
Es klingt schon Französisch.
Ja.
Ja. Ich weiß auch nicht, wie man Oyo richtig ausspricht. Vielleicht so ein bisschen wie Louis de Funès. Nein, doch, Oyo!
Oyo! Oh Gott. Ja, was ist das Spiel? Es ist ein Jump and Run mit, so weit wie ich gekommen bin, zumindest bisher, leichten Rätseleinlagen. Ich weiß nicht,
ja, hast du. Ja, später werden die noch etwas ausführlicher und schwieriger und herausfordernder.
Richtig. Also, wenn ihr die Demo spielt, lasst euch von dem ersten Level nicht abschrecken, weil ich habe mir zuerst gedacht, Philipp, was soll ich jetzt damit? Weil das fängt schon sehr, sehr langsam an.
Mhm.
Weil du am Anfang diese Rätseleinlagen noch gar nicht drin hast.
Genau.
Und erstmal ein simples Jump and Run hast, wo du ein paar leuchtende Punkte einsammelst, was aber absolut unspektakulär ist, weil das sind keine Gegner da, es sind am Anfang noch keine Fallen da, dir kann quasi gar nichts passieren und du läufst so durch den ersten Level und denkst dir, hä, was soll ich denn jetzt? Also mich hat eigentlich nur gehalten die Stimmung, was darüber kommt.
Mhm.
Es ist nämlich irgendwie schon ein bisschen düster, bedrückend, weil also du steuerst so eine, ich weiß nicht, ist es eine Holzfigur? Also
ja,
ich hatte,
du bist ein Holzmännchen.
Genau, mit so einer Schachtel als Kopf oder so einem quaderförmigen Kopf.
Und bist halt unter Tage unterwegs in einer offenbar etwas ausgestorbenen Welt. Um dich rum stehen auch manchmal so ein paar andere Holzmännchen, aber die sind irgendwie erstarrt und gucken irgendwie nur auf den Boden und so.
Genau, auch das Intro bringt es irgendwie so rüber, dass die alles irgendwie schon tot zu sein scheint und verlassen und du wachst dann halt da unten auf und läufst da so durch und das sieht ganz nett aus, gibt's auch für den Mac, deswegen war bei mir da keine große Überlegung, dass ich mir das gleich mal hole und nach kurzer Zeit kriegst du die Fähigkeit, zwei Schüsse abzugeben, wobei der eine dafür da ist, an bestimmten Stellen zylinderförmige Ranken aus der Wand oder aus dem Boden wachsen zu lassen.
Mhm.
Und der andere, diese Ranken wieder wegzumachen.
Genau.
Und du kannst bis zu 3 solcher Ranken erstellen.
Genau, also wenn du quasi eine Ranke an der Wand erstellst, dann wächst sie halt so quer in den Raum rein, aber oben und unten sind jeweils noch erneut kleine Pflänzchen, in die du sozusagen einen deiner weiteren Samen reinpacken kannst.
Genau, immer rechtwinklig. Also du kannst nicht die Plattform länger machen dadurch, sondern musst immer rechtwinklig anschließen.
Genau, genau.
Ja, und wenn du die vierte quasi pflanzen würdest, dann verschwindet die erste gesetzte wieder. Und alles.
Und dadurch natürlich auch alle, die an der ersten dran hingen.
Ganz genau. Und erfordert teilweise ganz gutes Timing auch. Ich weiß nicht, ich habe die 3-Level-Demo gespielt, habe es mir dann gekauft und dann aber erstmal noch andere Sachen angeguckt. Du hast es bestimmt schon länger gespielt. Wie geht denn das dann weiter?
Ich bin in der 6. Welt.
Mhm.
In den ersten beiden Welten habe ich noch relativ problemlos das Achievement Survivor gekriegt, oder wie das heißt.
Ja.
Was man halt dafür kriegt, eine Welt ohne einmal zu sterben zu schaffen. In der 3. hat das dann schon nicht mehr geklappt und in der 4., 5. und 6. ist das dann völlig chancenlos.
Okay.
Weil es dann wirklich knifflig wird. Also du musst dann halt natürlich diese Pflanzen-Puzzle-Mechanik in immer neuen und abwechslungsreicheren Kontexten einsetzen.
Mhm.
Aber vor allem auch teilweise noch deutlicher unter Zeitdruck. Dann gibt's halt auch schon recht bald irgendwelche Hindernisse, irgendwelche Holzbalken, die irgendwie so quer durch den Raum schwingen. Und wenn sie dich einmal berühren, dann bist du sofort Holzmatsch.
Genau.
Oder Plattformen, Holzplattformen, die einfach, sobald du einmal auf sie getreten bist, sofort unter dir wegbrechen, was du beim ersten Mal gar nicht bemerkst. Aber dann lernst du halt schnell, dass du da echt auf deine Umgebung achten musst, weil wenn du so eine Plattform siehst in der Entfernung, dann kannst du halt schon immer so ein bisschen erkennen, ob das Holz an der Plattform schon so ein bisschen spröde ist oder nicht.
Ah ja.
Und wenn es spröde ist, dann kannst du schon damit rechnen, oh weia, die hält nicht lange, ich muss dann da schnell direkt weiterspringen.
Ja.
Und ja, es gab dann, ich glaube, das war das vierte oder fünfte Level, da bist du teilweise dann auch echt ziemlich im Dunkeln unterwegs und siehst nur noch so deine Kontur so ein bisschen. Mhm. Und da hat es mich dann schon fast so ein bisschen an Limbo erinnert, vom Stil her.
Auch von der, also, Stimmung, was rüberkommt, ist es ja irgendwie, geht das schon manchmal in die Richtung, auch wenn es jetzt nicht darauf angelegt ist, dich ständig auf alle möglich erdenklichen Weisen grausam hinzurichten.
Genau. Und du sammelst halt in jedem Level so leuchtende Kügelchen ein, idealerweise alle 100.
Ja.
Und außerdem kannst du in jedem Level noch so drei kleine Schriftrollen einsammeln, die aber mit der Zeit auch immer besser versteckt sind.
Mhm.
Und wenn du das machst, dann wird dir am Ende des Levels in so einem kleinen Extra-Bildschirm mithilfe einer Bildergeschichte sozusagen die Hintergrundgeschichte des Spiels erzählt.
Genau.
Und die ist sehr simpel. Ich habe fast das Gefühl, nach dem, was ich da bisher so gesehen habe, das läuft so ein bisschen auf eine Turm von Babel-artige Geschichte hinaus. So, wir wollen unbedingt bis zur Sonne kommen und scheitern daran.
Okay.
Aber ist jetzt nur so eine erste Vermutung. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist auch echt nicht so teuer. Ich glaube, ungefähr 7 € zahlt man dafür.
7,95 habe ich jetzt mit Märchensteuer gezahlt.
Ja. Und was ich einfach echt sagen muss, ist, ich finde, das ist vom Menü her bis zum Leveldesign, bis zum Design deiner Figur beispielsweise auch, ist das einfach super produziert. Also ich finde auch das Menü schon total schick.
Ja, richtig. Du bist da quasi im Inneren von so einer Holzkiste.
Genau. Und dann zoomst du halt in diese leeren, traurigen Augen dieser Holzfigur rein und dann fängst du an zu spielen. Also es ist echt, große Empfehlung. Die Demo kann man sich, wie gesagt, jederzeit runterladen. Tatsächlich ist das erste Level nicht so der Hit, aber das hat man auch in 2 Minuten durch und dann wird spannend.
Richtig.
Also nicht davon abschrecken lassen und gerne mal anschauen.
Ja, auf jeden Fall. Schönes Jump'n'Run.
Hat insgesamt 12 Welten, glaube ich. Und also man braucht jetzt so ab Level 3 und 4 braucht man schon auch gut 20, 25 Minuten, bis man eine Welt durch hat.
Ja, wenn man dann noch den Anspruch hat, diese ganzen versteckten.
Genau. Und wie gesagt, es gibt halt auch Achievements dabei. Also dann habe ich schon gelesen, keine Ahnung, es gibt dann auch ein Achievement dafür, Welt 4 mit nur einer ganz bestimmten Anzahl von Ranken, die man halt pflanzt, durchzuspielen.
Okay.
So, also wenn man möchte, kann man da durchaus auch ein bisschen Wiederspielwert rausholen.
Ja.
Weniger Wiederspielwert allerdings hat ein Spiel namens Sissy's Magical Ponycorn Adventure.
Richtig. Diese 10 Minuten Lebenszeit gibt mir nie jemand wieder, Philipp.
Das witzigerweise auch bei der Indiecade mit dabei war. Wurde von einem Vater und seinem 5-jährigen Mädchen produziert.
Insofern ist es mir besonders peinlich zu sagen, dass ich jedes Mal Ponyporn lesen muss.
Sissy's Magical Pony Porn Adventure. Das Schlimme ist, wahrscheinlich gibt es sowas wirklich.
Ich will es gar nicht wissen.
Bitte googelt das nicht, tut euch den Gefallen. Lasst es einfach. Eigentlich muss man selbst erleben, oder?
Eigentlich schon, ja. Es ist kurios auf jeden Fall.
Also es handelt von einem kleinen Mädchen, das wahnsinnig gerne Ponycorns mag. Das sind nämlich Ponys und Einhörner miteinander gemischt.
Und was das Beste ist.
Ja, it's the best. Und dann klickst du dich in einem ultrasimplen Adventure durch 5 verschiedene Umgebungen, triffst auf eine gemeine Zitrone.
Richtig.
Einen noch gemeineren Löwen, einen verwunschenen Orange Boy.
Und auf sammelst, Mr. Turtle.
Ja, und sammelst Ponycorns in
Gläsern.
Ja, Einmachgläsern.
Richtig, in Einmachgläsern.
Und das Ganze ist einfach, ja, ist halt von einem 5-jährigen Mädchen gezeichnet, dementsprechend sieht es auch aus. Ist auch von diesem 5-jährigen Mädchen vertont, dementsprechend klingt es auch. Aber es ist irgendwie, weiß nicht, ich hatte irgendwie meinen Spaß damit.
Ja, das ist mal wieder so ein typisches What the fuck?
Ja.
Erlebnis, auf jeden Fall doch.
Also ja, Sissy's Magical Ponycorn Adventure, falls ihr euch mal das leichteste Adventure aller Zeiten angucken wollt, dann ist das ein Tipp. Nur wie gesagt, Bernd hat euch schon vorgewarnt, diese 10 Minuten Lebenszeit, die gibt euch keiner zurück.
Richtig.
Und die Assoziation Ponyporn, die werdet ihr auch euer Leben lang mit euch rumtragen.
Vermutlich. Ja, was nicht so, ja gut, das klingt jetzt vielleicht böse, was nicht so viel Zeitverschwendung war.
Was überhaupt keine Zeitverschwendung war, Bernd.
Ja, richtig. Das auch. Aber ich meinte jetzt böse gegenüber dem Ponyporn Adventure.
Ach so. Die Ponycorns können sich doch nicht wehren.
Ist The Bridge.
Ja.
Das auch bei der Indiecade dabei war.
Richtig. Und da war der Entwickler so freundlich, uns die Vollversion, die derzeit noch überhaupt keinen Publisher hat, zur Verfügung zu stellen. Und wir haben die mal gespielt.
Richtig.
Und ja, das Spiel hat so ein bisschen die Tagline The world is much larger when every wall is a floor. Magst du es mal übersetzen, Bernd?
Naja, die Welt ist noch viel größer, wenn jede Wand auch ein Boden ist.
Ja, für unsere nicht englischsprachigen Zuhörer.
Ja, nun. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Spiel der Kategorie Hirnschmelzalarm.
Ja, und es mischt ziemlich stark die visuelle Machart von And Yet It Moves und auch die Spielmechanik von And Yet It Moves mit so ein bisschen Braid-artiger Stimmung, oder?
Ja, und Escher-Bildern.
Ja, MC Escher, der uns allen bekannte großartige Künstler, der ja besonders dafür bekannt ist, einfach Konstrukte und Räume zu zeichnen, die irgendwie derart perspektivisch sind, dass wir immer mal erstmal ein bisschen brauchen, bis wir eigentlich kapieren, was da los ist.
Ja, die eben nicht in Wirklichkeit zu bauen wären.
Ja, der hat doch auch dieses Treppenhaus gebaut, oder?
Richtig.
Also dieses Treppenhausbild.
Ja. Gemalt, nicht gebaut.
Ja.
Das finde ich übrigens an The Bridge sehr gut, dass es nicht den Grafikstil von And Yet It Moves auch mit damit verknüpft, weil
naja, so ein bisschen schon.
Was? Nee, also ich finde The Bridge ist super herrlich, wie Bleistiftzeichnungen, aber schöne, professionelle, ja, aber Bleistiftzeichnungen, und At Yet It Moves war ja mit diesem ausgerissenen Papier und Zeug, das hat
ja
nicht
aber,
irgendwie
aber
optisch...
Ja, aber die Figur war ja beispielsweise auch so eine Bleistiftzeichnung.
Ja, okay.
Also es hat mich schon so ein bisschen dran erinnert. Natürlich ist The Bridge irgendwie schöner anzusehen. Ja. Das ist ganz klar.
Anfang hat mich an Limbo erinnert, weil du bist nämlich auch sofort im Spiel.
Ja.
Und weißt erstmal gar nicht, dass du im Spiel bist, und du sitzt davor und denkst dir, ja, und jetzt? Was passiert jetzt?
Dann werden
jetzt?
Die Tasten eingeblendet.
Genau, plötzlich werden die beiden Schultertasten eingeblendet, die man doch bitte abwechselnd drücken soll. Und die Szenerie ist, dieser Mensch sitzt unter dem Baum und schläft, unter einem Apfelbaum. Und durch das Drücken der beiden Schultertasten kann man eben die Welt so ein bisschen nach links und nach rechts rotieren. Und wenn man das schnell genug macht, dann wackelt der Baum eben und es fällt ihm irgendwann ein Apfel auf dem Kopf. Ja. Oh, jetzt habe ich das erste Rätsel gespoilert, Zifix.
Nein!
Ja.
Und dann gehst du in dein Haus und die Lösung für das erste Level ist wie folgt.
ein akustisches Let's Play,
ja,
oder wie ist
genau.
Das? Nein.
Ja, es baut dann halt auch auf dieser Mechanik auf, dass du halt sowohl deinen Charakter durchaus halt direkt steuern kannst, aber dass du halt durch das Drücken der Schultertasten in den Levels halt auch die Level graduell kippen kannst. Also bei Entjetted Moves war es ja so, du konntest das immer nur in 45-Grad-Schritten machen. Mhm. Und hier kannst du es halt wirklich graduell steuern. Also
richtig.
Jederzeit so viel kippen, wie du möchtest.
Und das alleine macht manchmal schon, kann manchmal schon verwirren.
Ja.
Wenn du da eben so ein Escher-Bild entlang läufst oder Escher-ähnliches Bild entlang läufst. Ja. Aber was dann noch hinzukommt und wo dann bei mir nach einer Stunde erstmal die Konzentration nicht mehr ausgereicht hat, um noch zu versuchen weiterzuspielen, ist so ein Hin- und Her-Switchen zwischen dem zwischen einem weißen und einem schwarzen Männchen. Oder halt
genau.
deine Farbe ändert sich dadurch. Und zwar immer, wenn du hinter so einem gewissen Zeichen stehst, das wird dann auch, also hinter einer Wand, das wird dann auch mit so einem Geräusch symbolisiert. Dann kannst du per Drücken von X auf dem Xbox Gamepad die Phase wechseln oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Was dazu führt, dass du dann eben auf der anderen Seite stehst. Die Welt dreht sich dann oft auch. Ich weiß nicht, ob immer.
Doch.
Doch immer um 180 Grad.
Ja.
Und da ist dann zum Beispiel für den Weißen die Schwerkraft genau andersrum. Was dann, also in dem einen Level brauchst du dann eben zum Beispiel einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Und wenn du deine Figur schwarz ist, dann fällt der Schlüssel immer nach oben, weil der Schlüssel ist weiß. Und wenn du weiß bist, dann hast du dieselbe Anziehungskraftrichtung wie der Schlüssel. Ja. Und dann kommst du eventuell eher hin. Und diese beiden Aspekte verknüpft, wenn die Levels dann größer werden, ist wirklich tricky. Also ich saß da wirklich da. Am Anfang kannst du noch relativ straightforward
probieren.
Genau, drauf loslaufen und irgendwann stehst du schon an der richtigen Stelle. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, juhu, ja, die Tür. Drück. Nett.
Ja.
Oh, verdammt,
weil du halt durch schwarze Türen auch nur als schwarzer Typ durchkommst.
Ganz
und
genau.
Nicht als Weißer.
Und dann war es irgendwann erstmal vorbei mit meiner Konzentration. Aber
genau, also generell in einem der späteren Level des Spiels war es bei mir so, dass ich mich irgendwie, als ich dann diesen einen Teleporter sozusagen gefunden habe, dass ich mich gefreut habe, weil ich dachte, ja, mit dem kannst du ja jetzt endlich mal die Welt um 180 Grad drehen, ohne dass du dich selber auch drehen musst. Und dann kommst du endlich durch diese Tür. Und dann erst merkte ich, Mist, ich bin ja jetzt eine andere Farbe. Und da muss man halt irgendwie versuchen, ja, durch einen meistens dann im Nachhinein total einfachen Lösungsweg zum Ziel zu kommen. Und die Level sind wirklich clever konstruiert und sehen auch total schön aus, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Also das hat echt was. Und schön ist auch, dass du dich sozusagen in der Hub-Welt, also in deinem Haus, in dem du immer durch so verschiedene Türen gehst, das erinnert zum Beispiel sehr an Braid.
Ja.
Dass du selbst da dann noch ein paar Rätsel lösen musst.
Richtig.
Nach einiger Zeit. Also auch da dann die Schwerkraft mal umdrehen musst und so. Und das Spiel wirkt auf den ersten Blick sehr kurz, denn ich habe nach, lass mich nicht lügen, ich glaube etwa 12 Levels schon alle Welten durchgehabt, weil das sind nur 2 Welten und eine ganz kurze dritte. Aber danach geht's noch weiter. Weil dann nämlich Albtraumlevel freigeschaltet werden, die halt auch noch zur Hauptstory dazugehören. Und das sind eigentlich dieselben Level wie die, durch die du dich schon mal durchbewegt hast, aber sie sind jetzt noch schwerer. Und ein Level, in dem du bisher beispielsweise überhaupt keine Probleme hattest, weil es eins der frühesten Level war und du dann noch in die Spielmechanik eingeführt wirst, das hat nun auf einmal auch dieses Switchen drin, dass ein Schlüssel von dir flieht und du irgendwie an diesen Schlüssel rankommen musst, um eine Tür öffnen zu können. Oder dass irgendwelche Abrisskugeln im Level sind, die, ja. Sobald sie dich berühren, dich töten. Und da wird es dann wirklich knifflig. Und da musste ich bisher auch an einer Stelle sagen, nee, jetzt mache ich erstmal Pause.
Bisschen so wie Super Meat Boy mit der Light und der Dark World, bloß eben
genau.
Nicht auf Geschicklichkeit, sondern auf Gehirnschmalz.
Genau. Insgesamt hat mich The Bridge sehr beeindruckt.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich hoffe, dass da bald ein Publisher gefunden wird, weil ja, das Spiel ist fertig. Wir konnten es ja nur bereits spielen. Und es wird dann wohl für PC und Xbox 360 erscheinen, denn es, ja, es sind schon per Auslieferungszustand sozusagen die Xbox 360-Buttons drin, wenn man spielen möchte. Also das wird man ganz bestimmt auch in X-Bla dann sehen können.
Ja.
Wenn es erscheint. Und es ist inzwischen im Rahmen der Indiecade dann auch eine Demo dazu erschienen. Soll heißen, wenn das jetzt so klingt, als ob es euer Fall sein könnte, dann könnt ihr direkt zur Website gehen und euch die mal runterladen.
Ganz genau.
Und dann schon mal in einen Geheimtipp reinschnuppern, der ja meiner bescheidenen Meinung nach in ein paar Monaten kein Geheimtipp mehr sein dürfte. Also ich glaube, wenn das erstmal draußen ist, dann wird das für ordentlich Aufruhr sorgen.
Das glaube ich auch. Also ich finde, man kann das schon tatsächlich vom Impact her fast mit Braid vergleichen.
Ja.
Ein anderes Spiel, was du dir noch angeguckt hast, was wir ja vorhin schon genannt haben, war Deepak Fights Robots. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, mich hat da die Homepage ja schon leicht abgeschreckt, weil die gar so bunt und epilepsiegefährdend war. Du findest es aber ganz gut, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich finde es super. Also ich hatte wirklich schon lange nicht mehr so viel, ja, kindischen Spaß mit einem Spiel wie mit Deepak Fights Robots.
Okay.
Es ist einfach vom Stil her irgendwie schon, ja, unverkennbar ein besonderes Spiel, weil es auch so ein bisschen Krickeloptik hat und alles so ein bisschen wie eine verkruckelte Bleistiftzeichnung aussieht.
Krickelkruckel,
ja.
Ich muss meinen Duden nachschlagen.
Es sind einfach schöne Worte, die man immer gerne wieder benutzt. Und ja, du bist ein kleiner Verkäufer in irgendeiner Computerfirma und eines Tages gehst du zur Arbeit und landest dann plötzlich in einer seltsamen Parallelwelt, in der du gegen Roboter kämpfen musst.
Okay.
Und wenn man es ganz knapp auf den Punkt bringen möchte, dann ist Deepak Fights Robots quasi Bubble Bobble auf Drogen.
Okay.
Weil du einfach von völlig wilder, aber total cooler Funkmusik begleitet in eine Stage geschmissen wirst. Und dann sind da halt ein paar Robotergegner, die auch immer ein bestimmtes Bewegungs- oder Angriffsmuster haben. Das wird mit der Zeit auch ganz schön knifflig. Und du musst halt von Plattform zu Plattform hüpfen und so kleine Essenzen einsammeln.
Mhm.
Und sobald du alle diese Essenzen eingesammelt hast, erscheint ein weiteres Zeichen. Und sobald du das einsammelst, wirst du zu, keine Ahnung, Super Deepak oder keine Ahnung, wie du dann heißt. Das sagt das Spiel nie. Auf jeden Fall hast du dann auf einmal ein Cape an und kannst einfach durch das Level fliegen und alle Gegner besiegen, die da noch so sind. Und wenn du das geschafft hast, dann erscheint direkt irgendwie so ein kleines fliegendes Männchen und schnappt dich und transportiert dich in die nächste Stage.
Ich sehe hier gerade nebenbei Screenshots an und da ist im Hintergrund, ja, Krickelkrackel,
ja.
Wild reingeschmierte Linien, wie wenn du in Paint den Pinsel auf einen Pixel, ja, stellst und wüst hin. Ist das animiert im Spiel oder ist das ein statischer Hintergrund? Weil ich glaube, sonst ist es wirklich gesundheitsgefährdend.
Das weiß ich jetzt gerade nicht. Keine Ahnung. Soll ich es mal neben mir anschmeißen?
Und nicht, dass du mir vom Stuhl fällst, da auf der anderen Seite der Leitung. Ja gut.
Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ich lebe noch.
Du lebst.
Ich hab's relativ intensiv gespielt.
Okay.
Es sind dann aber halt auch noch ein paar kleine Power-Ups zu finden in den Levels. Also beispielsweise in so einer kleinen Seifenblase kommt dann auf einmal ein Tiger angeflogen. Und sobald du diesen Tiger hast, kannst du halt mit dem Tiger durch die Gegend springen und dann auch einen Treffer mehr aushalten als normalerweise.
Okay.
Oder Das Wildeste, was mir passiert ist, ist, dass ich auf einmal irgendwie in eine Seifenblase gesprungen bin, in der so ein kleiner Hundeknochen drin war. Und dann dachte ich mir, was geht denn jetzt ab? Weil auf einmal für 2 Sekunden der ganze Bildschirm davon gefüllt wurde, wie so ein riesiger Hund den Bildschirm runterfiel.
Oh Gott.
Und danach waren alle Gegner tot. Also das ist ein sehr, sehr effektives Power-Up. Und alle 10 Stages kommt so ein kleiner Bosskampf. Die sind auch generell sehr unterhaltsam. Und dann trittst du gegen den Bossgegner an, mit Zylinder und ja, irgendwie der Herrscher dieser Roboter sozusagen. Mhm. Und dann denkst du, das Spiel wäre vorbei, aber nein, dann wirst du auf einmal wild in einem Zufallsgenerator in verschiedene Stages geschmissen und sobald du einmal stirbst, wechselt die Stage automatisch und es sieht alles noch wilder aus als vorher. Also da bist du dann kurze Zeit echt ja, dabei, dich zu fragen, Alter, was ging denn da bitte im Kopf des Programmierers ab? Aber wenn du das geschafft hast, kommt der coolste Teil des ganzen Spiels. Weil dann nämlich nochmal so 5, 6 Stages kommen, die wirklich an alte Spieleklassiker angelehnt sind.
Okay.
Und die will ich jetzt bei Weitem nicht alle verraten und vor allem will ich nicht den finalen Bosskampf spoilern, weil der super cool ist. Aber du bist dann halt unter anderem in einer Stage unterwegs, die ja sozusagen wie das erste Frogger-Spiel aussieht.
Okay.
Also wo du dann beispielsweise erst über eine Straße gehen musst und den Autos ausweichen und dann halt auf kleinen Holzbalken hin und her springen musst, um über einen Fluss rüberzukommen.
Und du hast es durch.
Ich hab's durch.
Das ich ist lese hier gerade, it features over 180 levels, also 180 levels. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach so kurz.
Okay. Ich bin verwirrt. Weil ich habe
keine Ahnung.
Ich habe 60 Level gespielt und dann kam der Abspann.
Ich kann nur sagen, was hier auf dieser ultra bunten Seite steht und zumindest das kann ich noch lesen.
Okay. Eventuell ist das Spiel auch länger, als ich gedacht habe. Und wenn man jetzt nochmal neu startet, dann. Oder das kann natürlich auch sein, dass die Level einfach per Zufall generiert werden.
Mhm. Okay.
Aber das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, das müssen wir nochmal rausfinden. Vielleicht lege ich mir doch zu. Ich meine, es kostet $4.95.
Ja, jetzt permanent. Früher hat das 10 gekostet, aber es wurde dann zur Feier der Indiecade-Nominierung reduziert und jetzt hat er das permanent reduziert.
Mhm.
Und was ich noch sagen kann, ist, dass du halt, wenn du nicht stirbst über einen längeren Zeitraum hinweg, dann auch ja so kleine Buchstaben einsammeln kannst, wie damals in Donkey Kong. Und wenn du die alle zusammen hast, dann vermute ich, dass unten das Wort Funky gebildet wird.
Ah.
Ich hatte das noch nie zusammen. Und dann kriegst du halt wahrscheinlich einen großen Punktebonus oder so, weil man schon sagen muss, mit der Zeit kommt es dann wirklich darauf an, dass du auf Highscore spielst und dass du halt immer besser wirst.
Mhm. Also dieser Bubble-Bobble-Vergleich, damit hast du mich jetzt schon extrem neugierig gemacht, weil das war noch zu frühen Amiga-Zeiten, vor zig Jahren, war das eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das haben wir gespielt bis zum Umfallen.
Ja, also es ist Bubble-Bobble. Nur halt mit einem anderen Namen und völlig verrückt und crazy.
Und bunter.
Genau.
Noch bunter.
Also Ich bin jetzt gerade von dieser großen Anzahl an Levels irritiert, die du da nennst, weil, also ich habe es durchgespielt, ich habe den Abspann gesehen und das waren nicht mehr als 60 Level.
Hm.
Aber wie gesagt, ich habe bisher noch keinen zweiten Durchgang gestartet und es kann durchaus sein, dass das irgendwie durch Zufall generiert wird oder...
Vielleicht gibt es 3 Schwierigkeitsgrade und erzählt dir einfach mal 3.
Ja, oder dass beim zweiten Durchgang auf einmal noch andere Levels kommen als vorher oder was weiß ich.
Aber beim zweiten Durchgang sind dann die Striche im Hintergrund animiert.
Ja, genau. Ich kann nur so viel sagen, selbst wenn es nur 60 Levels wären, würde ich Deepak Fights Robots blind empfehlen.
Alles klar.
Weil das einfach, das ist wirklich ein kindischer, super cooler Spaß. Ja, ich habe es in einem Rutsch durchgespielt und nicht bereut und ganz, ganz viel gegrinst dabei.
Das ist doch ein schönes Fazit.
Ja, Deepak Fights Robots. Und ich meine 4,95 $, was ist das in Euro? 3 Euro 80, keine Ahnung.
Ja, irgend sowas.
Also, nicht lange überlegen, kaufen.
Ein No-Brainer sozusagen.
Ja, genau. In eine ganz andere Spalte fällt dann Blackwell Legacy. Da hatten wir ja nun vorhin schon eine etwas ausführlichere Geschichte zu erzählt. Aber da hatte ich auch schon angekündigt, dass ich noch kurz drüber sprechen werde, dass ich den ersten Teil ja auch durchgespielt habe. Und ja, ist ein schönes Adventure. Natürlich merkt man ihm das Alter an, wobei ja die Adventures von Wedged Eye Games, wie beispielsweise auch Gemini Rue, auch heute noch nicht für grafische Exzellenz bekannt sind. Von daher hat sich da eigentlich wenig getan. Aber was man schon merkt, ist, dass irgendwie die Sprecher noch nicht so gut gewählt sind wie in den späteren Spielen. Also die Sprecherin des Hauptcharakters, Rosangela Blackwell beispielsweise, die ist teilweise ein bisschen nervig. Mhm. Aber ja, wer bisher noch nichts über Blackwell weiß, du bist halt als Rosangela Blackwell unterwegs und merkst im Laufe des ersten Spiels relativ schnell, dass deine Familie sozusagen ja ein Fluch hat.
Wer noch nichts über Blackwell weiß, hört sich wir schweifen ab Nummer 1 an.
Genau. Und ja, dieser Fluch schlägt sich halt darin aus oder zeigt sich darin, dass man ständig einen Geist als Begleiter hat und der heißt Joey und ist so ein bisschen so ein Humphrey Bogart-Verschnitt.
Ja.
Und da ist die Stimme auch schon im ersten Teil sehr gut gewählt. Und ja, man ist also quasi ein Medium und hat die Aufgabe, gestorbene Menschen zum Frieden mit sich selbst zu bringen und denen halt klarzumachen, hey, du bist tot, aber das ist in Ordnung und ich zeig dir jetzt den weiteren Weg und wo du hingehen musst. Also sozusagen Seelsorge für Geister. Das ist deine Aufgabe im Spiel.
Ja.
Und ja, die Story ist wie für Wedged Eye Games eigentlich keine große Überraschung. Sehr gut, die Dialoge sind exzellent. Mir haben aber auch die Rätsel ganz gut gefallen. Wobei die jetzt noch nicht so wahnsinnig herausfordernd sind, aber sie sind einfach mal ein bisschen anders. Also beispielsweise eines der allerersten Rätsel im Spiel, das spoilere ich jetzt einfach mal, bist du halt unterwegs in der Stadt und musst dann eine Person rankommen, die gerade auf ihrer Flöte spielt und ja, sozusagen ein Publikum hat und du möchtest sie dabei nicht stören. Und dann siehst du aber einen Hund, der an so einer Mülltonne angekettet ist. Und das Einzige, was dir gesagt wird, wenn du den Hund anklickst, ist einer dieser Hunde und angekettet mit einer dieser modernen dehnbaren Hundeleinen sozusagen.
Mhm.
Und wenn du dann halt weggehst von dem Hund, dann folgt er dir und dann gehst du halt an der Laterne vorbei und das Rätsels Lösung ist dann, dass du halt den Hund erstmal bis dahin führen musst und dann an der anderen Seite der Laterne weitergehen, weil er dann halt sozusagen seine Hundeleine um diese Laterne führt und dann nicht mehr weiter kann und auf einmal loskläfft. Und
sehr
dann
schön.
Merkt das halt die Besitzerin und sagt, oh, jetzt muss ich hier aufhören, Flöte spielen und meinen Hund erstmal ein bisschen beruhigen. Und das ist einfach, ja, es ist mal irgendwie was anderes. Und du hast dann im Lauf des Spiels halt auch ein Notizbuch, in dem du öfters mal kleine Hinweise kombinieren musst, um ja, sozusagen auf neue Informationen zu kommen und dann erst ein Rätsel lösen zu können. Und ich muss schon sagen, dass ein, zwei dieser Rätsel ein bisschen schlecht kommuniziert sind. Und wenn man sich jetzt nicht so in Adventures zu Hause fühlt, dann wird man an denen eventuell auch erstmal ein bisschen zu knabbern haben, weil die Hinweise da ein bisschen rar gesät sind.
Mhm.
Aber trotzdem hat mir Blackwell Legacy schon sehr viel Spaß gemacht. Und es ist ja bekannt, dass eigentlich jeder, der bisher mit der Blackwell-Reihe in Kontakt gekommen ist, sagt, dass die von Spiel zu Spiel immer besser geworden sind. Und also wenn mir jetzt schon der Erstling Blackwell Legacy so gut gefallen hat, dann kann ich mich echt nur tierisch auf das neueste Blackwell Deception vorfreuen, wenn ich da mal angekommen bin, weil dann muss das echt ganz schön großartig sein.
Wo wir ja über die Demo schon gesprochen haben und die hat sogar mich als ja, eher Adventure-Muffel, auch sehr gut unterhalten.
Genau. Also ich werde Black Will jetzt weiterspielen, schön in der chronologischen Reihenfolge, und dann könnt ihr in den nächsten Folgen jeweils damit rechnen.
Ja. Ach, deine Leitung war kurz weg. Ich wollte Übersetzer spielen von robotisch auf Deutsch. Du hast vermutlich zu viel Zeit in Deepak Fights Robots verbracht.
Ja, genau. Also ich werde in den nächsten Sendungen nochmal öfters über Black Will berichten und dann irgendwann auch beim aktuellen Spiel ankommen.
Richtig. Aktuelle Spiele waren das, oder viele auch, die erst noch erscheinen. Ich sage genau. Nur The Bridge.
Wir sind unserer Zeit voraus, sozusagen.
Quasi, ja. Wir haben ja auch immer gern mal die Rubrik, welche alten Spiele haben wir gespielt.
Wobei wir die bisher noch ziemlich stiefmütterlich behandelt haben, muss man sagen. Gut, weil wir einfach in letzter Zeit immer so viele neue Spiele hatten.
Es ist ja auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir bringen das fest. Und diesmal haben wir auch nur eins.
Aber das liegt mir wirklich am Herzen. Ich habe nämlich jetzt endlich mal Singularity durchgespielt. Diesen Shooter von Raven Software, der vor etwa, weiß nicht, einem, anderthalb Jahren rausgekommen ist und irgendwie ziemlich untergegangen ist.
Das war diese mit dem, ich kann, hab irgendwie so ein Zeitmanipulationsdevice, womit ich irgendwelche Sachen, die jetzt kaputt sind, reparieren kann, weil ich für die Zeit zurückstelle oder sowas.
Richtig, also du bist halt unterwegs auf einer Insel, auf der die Russen irgendwie mit einem komischen radioaktiven Material experimentiert haben. Mhm. Und dann lernst du schon recht bald, dass dieses radioaktive Material E99 halt sozusagen die Zeit manipulieren kann, und kommst dann bald auch an eine Waffe ran, in der halt die Russen das verarbeitet haben. Und mit der kannst du dann halt Gegenstände auf Knopfdruck sozusagen altern und konsequenterweise auch Feinde. Oder du kannst völlig verrostete Gegenstände auf Knopfdruck wieder völlig intakt machen und wieder zurück in ihren guten Zustand bringen. Mhm. Und mit dieser Methode musst du dann halt Feinde bekämpfen, aber vor allem auch ein paar Rätsel lösen. Und hin und wieder reist du auch durch kleine Zeitspalte zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit hin und her.
Ah ja, ich erinnere mich.
Und lernst dann halt sozusagen die Anlage auch immer mal wieder an Schlüsselpunkten des Jahres 1955 oder so kennen, wo halt da mal alles schiefgegangen ist. Und du musst halt sozusagen durch dein Zeitzurückdrehen dafür sorgen, dass alles wieder gut wird. Oder auch noch schlechter. Denn es gibt drei verschiedene Enden, die man freispielen kann. Und naja, da kann man dann halt wieder gut oder böse handeln.
Ist das auch wie bei vielen Sachen, dass du dich kurz vorm Ende einfach entscheidest? Oder musst du es da wirklich dreimal am Stück spielen?
Nee. Das ist ganz kurz vor Ende, ist das eine Entscheidung. Wenn du durchgespielt hast, dann kannst du auf den letzten automatischen Save klicken und dann landest du genau an dem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Die Story ist ziemlich gut gelungen, wobei wir hatten das ja schon mal, Zeitreisen und ich. Wir werden nicht so wahnsinnig schnell Freunde, also ich habe das nicht ganz kapiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber trotzdem, was ich schon verstanden habe, ist, dass das recht pfiffig erzählt ist und das hält einen gut bei der Stange. Und es ist auch einfach echt gut produziert. Also du landest da halt in dieser völlig runtergekommenen Anlage der Russen und findest dann aber hin und wieder, so, das erinnert so ein bisschen an Bioshock, auch so ein paar alte Tonbänder, die halt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählen, wenn du das möchtest. Mhm. Oder kleine Werbefilme, also beispielsweise landest du später in der Schule dieses Ortes, wo halt die Kinder der Arbeiter hingegangen sind. Und da ist dann im total charmant animierten Film halt sozusagen, ist dann von Doktor oder Kumpel E99 die Rede. Und dann wird halt den Kindern sozusagen beigebracht, dass sie sich von Forschungsgebieten fernhalten sollten, weil dann kann ja auch alles mal ganz schief gehen. Und dann siehst du da halt so ein Kind, das irgendwie an so einem Hinweisschild Zutritt verboten vorbeigeht und mit seinem Hund da irgendwo rumspielt und auf einmal kriegt der Hund total rote Pupillen und der Kopf platzt.
Okay.
Und das Kind kriegt ganz großen Ausschlag im Gesicht und dann wird halt weggeblendet. Aber alles so in Comic-Optik und sozusagen so ein kleiner Lehr- und Warnfilm für die Kinder da.
Also würdest du jetzt sagen, du empfiehlst das wegen der Story? Weil wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, was ich über das Spiel gelesen habe damals, war das jetzt von der Spielmechanik eher so, ja, gute Durchschnittskost? Also du hast jetzt...
Nee, ich empfehle das generell.
Generell?
Also generell, das... Die Gegner, also die Gegner sind jetzt nicht wahnsinnig abwechslungsreich, aber schon abwechslungsreich genug, dass es nicht langweilig wird. Mhm. Du hast 2-3 Bosskämpfe drin, die auch ganz cool sind. Dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den Umgebungen ist sehr cool gelungen, weil du dann halt teilweise auch die ein und dieselbe Umgebung irgendwie in verschiedenen Zeitphasen mal kennenlernst.
Okay.
Die Waffen sind cool. Das Level-Design ist abwechslungsreich. Also mir hat das einfach durchweg in allen Aspekten sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich verstehe nicht so ganz, wieso das damals untergegangen ist. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil das echt besser ist als sein Ruf.
Ja, klingt so.
Das wird einem inzwischen nachgeschmissen. Also entweder kriegt man das im nächsten Steam-Sale wieder mal für, keine Ahnung, einen Fünfer oder so. Oder man kauft es sich auf Konsole, da gibt's das ja auch. Ich habe das jetzt schon in mehreren Märkten gesehen für, keine Ahnung, 19 Euro für PS3. Und das ist ja nur auch echt kein wahnsinnig großer Aufwand, da mal 19 Euro für einen Shooter auszugeben.
Ja.
Und das lohnt sich allemal. Das einzig Ärgerliche war so ein bisschen, dass ich habe das auf PC gespielt und teilweise laden die Texturen extrem langsam nach. Also es gab ein Level, da bin ich echt schon 10 Minuten lang rumgelaufen und die Schränke sahen noch aus wie ein wüster Texturmatsch.
Okay.
weil einfach ja die Texturen noch nicht fertig geladen hatten. Aber das ist mir auch nur 1-2 Mal störend aufgefallen. Die meiste Zeit funktioniert da schon alles gut und sieht auch grafisch echt gut aus. Mhm. Ja, ich möchte das wirklich, wirklich empfehlen. Das ist ein richtig cooler Shooter. Und hat auch einige echt ganz pfiffige Rätsel und Ideen, die es so mit sich bringt.
Okay.
Kleinen Upgrade-Mechanismus auch noch. Also du kannst halt so eine Währung einsammeln, mit der du später an bestimmten Maschinen deine Waffen ein bisschen verbessern kannst oder dir neue Talente kaufen kannst. Ich würde es jetzt nicht nochmal durchspielen. Also dafür ist es wahrscheinlich dann doch wirklich nicht einladend genug zum Wiederspielwert. Aber ganz ehrlich, ich spiele die seltensten Shooter 2-mal, weil...
Richtig.
Die bieten sich meiner Meinung nach hauptsächlich zum einmaligen Durchspielen an und dann ist fertig.
Ich spiele die meisten Spiele kein zweites Mal.
Ja, nicht stimmt. Ich eigentlich auch. Aber bei Shootern hatte ich noch am seltensten das Gefühl, Mensch, das möchtest du jetzt nochmal spielen.
Ja.
Werde ich mir mal anschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kauft euch Singularity, falls ihr es noch nicht gespielt habt und falls ihr auf Shooter steht. Ich behaupte, dass ihr es nicht bereuen werdet.
Ja, ich werde mir das Bull auch mal zulegen noch.
Und ist auch ganz gute Spielzeit. Also so 9 bis 10 Stunden saß ich da, glaube ich, schon dran.
Mhm.
Gut. Mir ist noch ein kleiner Nachtrag zu Deepak Fight Robots eingefallen.
Oh.
Den ich unbedingt noch anbringen möchte.
Dann erzähl.
Seit in Portal die Geschütztürme mir gesagt haben, dass sie mir doch eigentlich gar nichts Böses wollen. habe ich nie wieder so sympathische Feinde getroffen wie in Deepak Fights Robots. Denn wenn die dich um die Ecke bringen, sagen sie auch oh oder hey buddy oder okay. My condolences und das ist einfach schön. Auch wenn es irgendwie so überhaupt nicht ins Spiel reinpasst, aber es ist halt drin.
Sehr schön, sehr schön. Ja, also das ist, glaube ich, das Fazit für heute. Ich werde mir da das wohl doch nochmal anschauen müssen.
Schön. Dann habe ich ja mit meiner kleinen Werbung hier Erfolg gehabt.
Genau. Wie viel wurde dir bezahlt? Komm, sag's.
Viel zu wenig.
Viel zu wenig. Nun gut, das war Ausgabe Nummer 3. Wir sind diesmal gar nicht so viel abgeschwoffen.
Das ist richtig.
Das liegt vermutlich daran, dass wir nicht Samstag früh um 9 aufgenommen haben.
Genau. Und vor allem haben wir heute als Rauschmeißer keinen kommentierten Trailer dabei. Wir fragen uns auch so ein bisschen, finden nur wir das witzig oder findet auch ihr das witzig? Ihr könnt das ja vielleicht einfach mal kommentieren. Aber wir lassen es jetzt heute mal raus, weil die guten Sachen im Leben weiß man ja erst dann wirklich zu schätzen, wenn man auch mal erlebt hat, wie es ohne sie ist.
Was für eine Weisheit.
Schön.
In diesem Sinne, schönen Abend, Morgen, Arbeitstag, wann auch immer ihr den Podcast hört.
Und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Und esst kein Thüringer mit, während ihr Fringe guckt.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.